Das Stadtgespräch, der Passau-Podcast, Folge 8 mit Johannes Just
und mit Matti Weigl. Ja, Matti, grüß dich, sind wir wieder beieinander in unserem Aufnahmestudio und heute haben wir wieder eine pickepackevolle Agenda, weil wir vieles zu berichten haben. Wir haben zum Berichten, wie es im Fünfersteg weitergeht, wir haben zu berichten, wo es jetzt eigentlich beim ÖPNV rausgekommen ist und wir haben uns auch noch das Thema der Videoüberwachung am Klostergarten vorgenommen. Aber ihr seid es ja gewohnt, wir sind ja beide schon an den Veranstaltungskalendern der Stadt auch recht interessiert und da haben wir uns auch wieder zum Einstieg überlegt, dass wir da ein wenig berichten können. Zum Beispiel war ja jetzt letzte Woche am Freitag die Nacht der Musik und da waren wir ja beide in Action, ich als Gast und du in ehrenamtlicher Funktion. Was hast du denn da genau gemacht?
Ja, bei größeren Veranstaltungen gibt es immer sogenannte Sicherheitswachen, die von der Freiwilligen Feuerwehr gestellt werden. Da das im Schutzgebiet meiner Feuerwehr, nämlich Löschzug Ilzstadt, liegt, haben wir uns da am Römerplatz einquartiert und haben zum Glück eine entspannte Nacht gehabt. Es hat keine größeren Zwischenfälle gegeben, ein paar kleine Verletzungen, die dann der Rettungsdienst versorgt hat. Und wir haben einen Fahrdienst übernommen, weil wir natürlich nicht gleich da durch die engen Altstadtgassen mit Blaulicht und Martinshorn durchfahren mag und da möglicherweise nur irgendwie die Leute aufscheuchen. Hat alles in allem ganz gut funktioniert. Zwischendurch war der Wind ein wenig kühl, hat man auch an einer Jacke gesehen, die du dir umgelegt hast, wo du dann noch gemeint hast, es ist fein nicht deine, und als du die dann umdreht hast und weggegangen bist und ich gesehen habe, dass dir die bloß bis kurz unter die Rippen reicht, habe ich es dann auch gecheckt. Aber sonst hat es wieder eigentlich gut gehalten, war viel los. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, auf alle Fälle. Also zur Jacke gleich mal, gell, da habe ich mir ein bisschen zu leicht angelegt und dann hat man dankenswerterweise eine Freundin von meiner Frau noch ihre Jacken geliehen, so weit sind wir schon. Aber dass ich dann da noch einigermaßen sicher dann bis ins nächste Lokal gekommen bin, hat das gut funktioniert.
Hat auch schick ausgeschaut.
Ja, ich kann das tragen, also ich habe da eh kein Problem. Aber allgemein, glaube ich, war es schon wieder ein Riesenerfolg. Also ich habe gestartet am Residenzplatz, so wie so eine Musiknacht idealerweise startet, hat erst einmal der OB eröffnet, dann ist mein Herz ja eh schon geöffnet und dann hat noch die Band gespielt von meinem Stadtratskollegen, von Fritz Gerstl. Also da merkt man schon, Rock'n'Roll never dies. Also die haben dann mal richtig Gas gegeben, war richtig cool. Und dann sind wir eben da, wo wir dann auch aufeinander getroffen sind, noch zum UWK marschiert, weil den, weiß ich nur, da war ich glaube ich im Teenageralter, waren wir am Chiemsee Reggae und haben damals schon gefeiert, weil der aus dem Landkreis kommt. War auch noch ganz schön. Genau, und dann haben wir den Abend dann ausklingen lassen. Aber ich war begeistert von den Besuchermassen, eben trotz einigermaßen kühler Temperaturen. Aber es ist ja Zugang ohne Ende. Man hat fast nicht durch die Altstadt gehen können, ohne dass man da gedrückt wird. Aber das war richtig, richtig schön. Und mir gefällt das immer, wenn man so diese großen, schönen Plätze unserer Stadt, und der Residenzplatz ist ja da ganz hervorgehoben, auf alle Fälle zum Nennen, wirklich dann so mit Leben füllt. Und ich glaube wirklich, dass da alle Gastronomen rundum und alle Musiker und so wirklich einen guten Abend gehabt haben. Einen arbeitsamen sicherlich auch. Aber da ist schon sauber was gegangen und erfreulich ist halt auch in unserer Stadt, in Passau, dass es jetzt auch weitergeht, dass jetzt nicht gleich Ruhe ist im Veranstaltungskalender. Wir haben schon oft darauf hingewiesen, das wissen unsere engagierten Hörerinnen und Hörer, aber jetzt ist das Brückenfest am 6. und 7.6. schon ganz nahe. Sehr mutig von mir, dass ich mich mit Daten traue, weil Datumsproblematik war die letzten Folgen ein bisschen größer, aber dieses Mal stimmt es auf alle Fälle. Und auf was ich hinweisen wollte, ist auf alle Fälle am 1.6., also jetzt diesen Sonntag, Welterbetag. Im Castel Boyotro, und da waren wir ja vor kurzem als Stadträte ja geladen bei der Eröffnung der Sonderausstellung. Und das war hochgradig spannend, nicht bloß, weil wir auch wegen Bickerblüm sind mit ein paar Stadtratskollegen, sondern weil das ja wirklich eine ganz interessante Institution ist, wo man so die römische Geschichte unserer Heimatstadt ein bisschen nachvollziehen kann. Und das so ein bisschen zur Hochkultur, aber auch, sage ich mal, die profanen, schönen Anlässe mehren sich. Ich bin zurzeit natürlich in großer Euphorie, weil viele Relegationsfußballspiele in der Region sind. Da ist bei meinem Podcast-Partner nicht so viel Verständnis ernten, aber mei, ist es so, ist natürlich immer ganz eine heiße Zeit.
Darf natürlich nicht fehlen.
Und das ist, glaube ich, in der Stadt Passau läuft dabei ganz gut. Die zweite von Scheuding hat er die Relegation sogar umgangen und es ist aufgestiegen. Gell. Da schickt man natürlich unsere Glückwünsche in Passauer Westen und auch Patrichinger und Kreisklasse in der Relegation gehalten. Da bin ich jetzt als alter Eintrachtler natürlich mit einer gesunden Rivalität gesegnet, aber für die Stadt Passau ist natürlich eine erfreuliche Nachricht, und da werde ich jetzt die nächsten Tage und Wochen sicherlich auch noch damit verbringen, das ein oder andere Spiel zum Schauen. Und jetzt gehen wir eher wieder an dein Themenschwerpunkt Feuerwehren. Feiern hat zurzeit auch kräftig und allerorts, und da werden Fahrzeuge geweiht und Jubilare begangen und so weiter und so fort. Und in unserem Heimatstadtteil in Grubig ist ja da auch bald Feuerwehrfest am 5.7. ein bisschen, also das ganze Wochenende, und am 5.7. haben sie ein bisschen eine blöde Terminkollision mit dem Inselfest in Hals. Aber die engagierten Stadträte werden schaffen, dass wir beide aufschlagen.
Ist ja so, du bist ja einer, der gern zu Fuß unterwegs ist, dass man da beides theoretisch an einem Tag abdecken kann.
Gerade mein Elternhaus befindet sich ja quasi genau in der Mitte dieser beiden Veranstaltungsörtlichkeiten, also das wird sich sicherlich gut ausgehen.
Vielleicht ziehst du dann auch noch wärmere Jacken auf, als der Wind wieder kälter weht. Dann haben wir noch umsonst und draußen am Brauereigelände in Hackelberg die Alte Duid im Klostergarten Mitte Juni und die Burgfestspiele, die Europäischen Wochen und vieles mehr, das uns bevorsteht. Also da können wir dann bei den Terminen, die wir live und vor Ort besucht haben, dann vielleicht uns hier dann auch nochmal austauschen im Nachgang, so denn was Erwähnenswertes ist. Kurzer Sprung zurück nochmal, heute übernehme ich den Part mal und zerschießt die Überleitung.
Ich wollte dann ja schon wieder packen, aber mach weiter, weißt du.
Zurück nochmal zum nach der Musik. Es hat eine kleine Änderung gegeben, die bestimmt manchen auch aufgefallen ist, nämlich die Beschränkung der Zufahrtswege. Das ist ja Teil des neuen Sicherheitskonzepts. Sicherheit sowieso ein Thema, das uns die letzten Folgen auch heute wieder begleiten wird. Und kann man natürlich danach sagen, gut, dass nichts passiert ist, dass man sich für Eventualitäten vorbereiten muss, gehört halt leider Gottes dazu. Aber das ist vielleicht manchen aufgefallen, dass da nicht nur Absperrungen entstanden sind, sondern auch Fahrzeuge, um eben zu verhindern, dass da mit Fahrzeugen, die da nicht hinkern, reingefahren wird. Beobachtung war, es hat noch nicht ganz hundertprozentig funktioniert, weil man halt viele Hotels hat, viele private Tiefgaragen und so und manche Autos dann halt auch aus der Altstadt rausgekommen sind und irgendwie da drinnen unterwegs waren. Und im Nachgang kann man nur sagen, gut, dass nichts passiert ist. Für uns Feuerwehrle war natürlich auch nochmal ein relevanter Punkt, dass wir nicht nur den Altstadtbereich abdecken, wo die Veranstaltung ist, sondern zeitgleich auch einen Brandschutz sicherstellen müssen, auch das Boot noch hätten besetzen müssen, falls am Wasser irgendein Einsatz gekommen wäre. Und da geht man natürlich schon mit einer gewissen Anspannung in so einen Abend rein, wenn man weiß, da sind tausende Leute unterwegs, das Wetter ist wackelig und haben schon manche ein bisschen komisches Bauchgefühl gehabt und umso schöner war es, dass dann alles im Großen und Ganzen gut funktioniert hat und hoffentlich auch so bleiben wird bei allen künftigen Veranstaltungen, die uns noch bevorstehen. Aber das finde ich halt ganz interessant, wenn es das, was wir theoretisch diskutieren und beschließen im Ausschuss, wie schaffen wir denn das jetzt mit Sicherheitskonzepten, unsere Großveranstaltungen besser zu machen, dass sich die Leute da möglichst wohlfühlen können und nichts passieren kann. Wenn man das dann auch in der Praxis mal sieht und auch Teil des Ganzen dann irgendwie ist, wie wird denn das umgesetzt? Und dann ist es natürlich noch schöner, wenn man an so einem Abend dann nach Hause gehen kann und es ein erfolgreicher Tag gewesen ist, ohne irgendwelche negativen Vorkommnisse.
Ja, ganz genau. Und deswegen bin ich ja froh, dass du das nochmal ansprichst, weil, sage ich mal, so der gemeine Bürgerin oder der Bürger, die gehen auf so ein Festel und genießen das Angebot und alles ist schön, aber da sieht man jetzt schon durch die Perspektive, die du aufmachst, was alles dazugehört und dass da eben viel ehrenamtlich in unserer Stadt dafür sorgen, dass das alles gut und sicher über die Bühne geht, ist nicht selbstverständlich und davon lebt, glaube ich, unsere Gesellschaft schon auch zu einem großen Teil. Deswegen da ist dir stellvertretend ein Dankeschön, aber ich meine, das sind auch ganz, ganz viele, die das machen und die sich darum kümmern und das ist gut. Und warum ich eigentlich deine Überleitung schießen wollte, war nochmal Europäische Wochen, den kurzen Hinweis, weil da wieder eher aus beruflicher wie aus Stadtratsperspektive. Aber finde die ganz, ganz toll, weil die ja nicht nur die Veranstaltungen eben in Passau hochkulturell meistern, sondern jetzt auch eine richtig schöne Tour durch Alten- und Seniorenheime machen, wo die auch klassische Konzerte organisieren, waren auch bei uns in Vilshofen in meiner Einrichtung für die Verantwortung tragen darf zu Gast. Und das hat unsere Seniorinnen und Senioren super gefallen und finde die richtig cool aus der Festspiele, dass man die Leute nicht vergisst. Also das kann man da durchaus lobend erwähnen. Und da war richtig was los, auch mit den Angehörigen und so, und da habe ich grandioses Feedback gekriegt.
Und auch für die jungen Leute versucht man ja ein Programm anzubieten, an der Uni wieder was zu machen. Und wer interessiert ist an einem musikalischen Programm, den kann man das nur empfehlen, einfach mal durchzuschauen, was denn da für eine große Palette an wirklich verschiedensten Konzerten und Veranstaltungen abgefeuert wird. Und ich denke, da ist für jeden Geschmack was dabei, worauf ich mich schon besonders freue, auch natürlich in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt, ist, wenn die Europäischen Wochen die sogenannte Waldbühne, also am Oberhaus oben den Tingplatz wieder bespielen. Das war, glaube ich, einer der ersten Anträge, die ich gestellt habe, als ich vor 5 Jahren reingekommen bin. Und seitdem haben unter anderem auch die Europäischen Wochen zwischendurch dann einmal schwerelos verschiedene Akteure gesagt, dass da oben wieder was los ist und das ist wirklich schön anzusehen, wenn auch wieder so eine Geschichte, die man mal theoretisch auf dem Papier in den Stadtrat eingebracht hat, in der Praxis dann funktioniert und man sagt, da ist was los. Also ich freue mich schon sehr, wenn oben auf dem Georgsberg die Bäume von unten wieder bunt angestrahlt werden und man da über den Dächern von Passau einen schönen Sommerabend verbringen kann mit guter musikalischer Untermalung.
Na schau, Martin, das ist doch ideal. Opposition wirkt. Wunderbar. So viel zum einvernehmlichen Teil des heutigen Podcasts, weil ich glaube, wir haben uns heute auf die Agenda schon wieder ein paar Themen gesetzt, die vielleicht die eine oder andere Kontroverse bergen. Nicht unbedingt, glaube ich, im Resultat, aber vielleicht im Hergang. möchten wir uns auch dafür entschuldigen, dass wir jetzt schon die ein oder andere Themendopplung im Vergleich zu den letzten Folgen gehabt haben. Aber es rührt sich halt einiges in diese Themenfelder. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir nochmal drüber reden. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem Fünferlsteg, weil das ja schon was ist, was jetzt aber die, also sagen wir mal so, in der Stadtgesellschaft an sich, aber die Zuschriften, die wir kriegen, schon merken, ein Thema ist, was emotionalisiert worden ist, was auch viele Leute emotional trifft und was dann natürlich manche politische Akteure dann auch nutzen, um daraus ein Thema zu machen. Und da hat jetzt die Verwaltung die Prüfung abgeschlossen, weil da war ja immer so das, der Abwägungsprozess Neubau versus Sanierung. Und ja, vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, was jetzt da so Stand der Dinge ist und was es die Verwaltung empfiehlt.
Also wir haben Anfang der Woche eine Ausschusssitzung gehabt, Stadtentwicklung und Mobilität. Dem gehören wir beide nicht an, aber haben es natürlich aufmerksam verfolgt, was da los war. Wir nehmen übrigens auf am 28. Mai. Die Sitzung war am Dienstag, also
danke, dass du das abgenommen hast.
Am Aufnahmetag gestern, nicht, dass wir da wieder falsche Daten durcheinander werfen. Und wir haben es im Vorfeld, kriegen wir es ja schon schriftlich, ungefähr eine Woche vor der Sitzung, was denn konkret die Beschlussvorlage ist. Und das war in dem Fall eben, dass man drei Varianten geprüft hat. Zum einen, dass man nur die Pfeiler stehen lässt und das, was oben drauf liegt, quasi neu macht, einen kompletten Abriss mit Neubau oder eben eine Sanierung des Gesamtbauwerks, die von meiner Seite und auch von uns Grünen favorisiert worden ist. Natürlich in der Hoffnung, dass man auch Verbesserungen für den Radverkehr erwirken kann. Finanziell hat sich so dargestellt, dass der Neubau fast 10 Millionen gekostet hätte und die Sanierung mit knapp unter 4 beziffert worden ist. Baukosten ist halt eh so eine Sache, hat dann auch der zuständige Referent gesagt, muss man immer nur mehr ein paar Prozente mit draufrechnen, weil man es so genau nicht sagen kann. Und der Empfehlung der Verwaltung, nämlich die Instandsetzung, also die Sanierung des jetzigen Bauwerks, hat sich dann der Ausschuss auch mehrheitlich angeschlossen. Aber es war doch eine sehr lebendige Debatte und ich glaube auch der Blick in die letzten Wochen und Monate, was da so seit es erstmalig aufgeschlagen ist in diesem Jahr, los war von der Stimmung her, hat schon gesagt, das ist ein großes und für manche ein emotionales Thema. Und bei mir schwingt nach wie vor noch auch viel Unverständnis mit über das Vorgehen von der Stadtspitze und auch von der Verwaltung. Konkret jetzt zu den Zahlen hätte ich es zum Beispiel schon spannend gefunden, wie hoch sind denn die Fördersätze? Bei dem einer stand dabei, Neubau hätte Chancen auf eine hohe Förderung. Bei der Sanierung stand dabei eher geringe Förderung, aber bei Millionenbeträgen war es dann schon spannend zu wissen, reden wir da beim Neubau von 50% oder 80% und reden wir bei der Sanierung von 5%, von 20% oder von 50%, die man bezuschusst kriegt. Das fand ich ein bisschen ja nicht ganz hundertprozentig sauber aufgearbeitet, weil wir uns bei solchen Summen und auch in den Zeiten von Haushaltskassen, die nicht ganz prall gefüllt sind, wie es vielleicht früher mal waren, das schon genau anschauen müssen und ich mir da schon ein bisschen mehr Infos gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen zufrieden bin, dass es jetzt darauf rausläuft, was man eh prophezeit hat, nämlich, dass ein Baudenkmal nicht einfach so weggerissen werden kann und wenn eben nur, wenn es wirtschaftlich absolut unzumutbar ist. Da hat sich jetzt rausgestellt, das war nicht der Fall. Ich meine auch, dass das schon vor Monaten intern bekannt gewesen ist und man da eine ziemliche Debatte aufgemacht hat, die so eigentlich gar nie hätte geführt werden müssen, weil von vornherein zumindest aus meiner Sicht festgestanden ist, dass wir den Fünferlsteg nicht einfach so wegreißen und neu hinbauen werden.
Ja, also erstens verstehe ich die Aufregung um die Finanzen nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin, weil das Resultat ist jetzt das, was du und der Fraktion ja präferiert habt, nämlich dass man den so wie er ist, das Baudenkmal erhält und saniert. Von dem her müsst ihr eigentlich eh zufrieden sein. Und ich glaube, das Ergebnis, was halt unten rausgekommen ist, ist, dass ein etwaiger Neubau halt signifikant teurer ist wie die Sanierung. Und das kann man jetzt theoretisieren und vermuten, dass das schon lange bekannt ist, glaube ich ehrlicherweise nicht. Wir haben ja in der Fraktion einen Bauexperten schon drin. Und ich glaube, die entscheidende Frage war halt, daten die Pfeiler eine Verbreiterung und eine Erweiterung für den Radverkehr aushalten? Weil wenn man die stehen lassen hätte können, war es erstens baulich ja relativ ähnlich und zweitens war es dann natürlich deutlich günstiger. Das ist nicht der Fall und deswegen hat man es jetzt für die Sanierung entschieden. Und ich muss sagen, also ich kann mit der Entscheidung auch absolut leben und finde das auch gut. Aber ich verstehe ab und zu die Aufregung, aber habe ich schon öfter gesagt in dem Podcast, vielleicht ist das noch ein bisschen so, dass ich da noch grün hinter die Ohren bin und die Prozesse im Stadtrat ab und zu noch nicht nachvollziehen kann, aber für mich geht es da oft dann um Statements und um Presseberichte und ganz, ganz selten um die Sache, weil prinzipiell das Vorgehen, dass man sagt, okay, diese Brücke hat jetzt eine schlechte Note bei einer Prüfung gekriegt, jetzt überlegt man sich, was macht man damit? Dann schaut man sich verschiedene Varianten an und wenn man die Ergebnisse hat, dann tut man anhand derer entscheiden, finde ich eigentlich genau richtig. Und dass man währenddessen, während diese Prüfung läuft, gerade aus der Opposition heraus, schon ganz groß, oh, die wollen den Fünferlsteg wegreißen und schickt uns bitte alle Postkarten und mobilisiert bitte. Und also
da muss man dazu sagen, das ist jetzt bezogen auf den ÖDP-Fraktionsvorsitzenden, ja, nicht auf das Vorgehen der Grünen, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Und das wurde gestern in der Ausschussdebatte, glaube ich, auch nochmal deutlich mit einem Zitat, das dann auch in der Presse zu lesen war, dass er da eher eine Einzelmeinung vertreten hat.
Voll, hat auch der Fraktionsvorsitzende betont und hat mich auch gefreut, dass da schon eine rationale Abwägung noch passiert. Aber ich finde da wirklich diese Haltung von vornherein, sie schon gegen die Prüfung aussprechen und das überhaupt nicht hinterfragbar zu gestalten, also das finde ich fast anti-aufklärerisch. Weil so zum Sagen, meine Meinung ist so gut, dass ich die Fakten gar nicht brauche, finde ich relativ schwach argumentativ. Deswegen finde ich es jetzt genau richtig und da merkt man, dass Gott sei Dank unsere Stadtspitze und auch die Verwaltung da seriös arbeiten und jetzt hat man sich das Zahlenwerk angeschaut und jetzt mit dem Ergebnis, was vorliegt, kann man ja kaum anders entscheiden. Und jetzt sind wir alle glücklich, jetzt erhält man den Fünferstieg, das Baudenkmal ist so aufrechterhalten, wie es ganz, ganz viele Passauerinnen und Passauer offensichtlich sehr wichtig ist. Das freut mich dann, dass der Wunsch befriedet ist. Und an sich ist das okay. Also es ist jetzt nicht der große Wurf für den Radverkehr, wo man sich vielleicht auch noch Verbesserungen wünschen darf. Aber in Sachen Fünferstieg erhalten, das Stadtbild erhalten, was ja schon, sage ich mal, in deinem politischen Milieu auch häufige Meinung ist, die formuliert wird, müssten jetzt alle eigentlich da zufrieden sein. Und da verstehe ich eigentlich die wochenlange Aufregung nicht so ganz.
Naja, es war halt ein Stück weit, denke ich, schon ein vorgeschobenes Argument, zum sagen, wenn wir was für den Radverkehr da wollen, dann können wir es nur da am Fünferlsteg machen. Selbst mit einer Verbreiterung hätte man die Engstellen an die Ufer nicht beseitigen können und vor allem die Frage, wie geht es denn dann in egal welche Richtung eigentlich weiter, da haben wir nicht nur das Nadelohr Fünferlsteg, wo es eng ist und wo es im Prinzip und alle, die den Steg regelmäßig nutzen, wissen sie auch, funktioniert. Wir haben schon darüber geredet, wenn man einfach Rücksicht aufeinander nimmt. Die Debatte Radverkehr jetzt eben nur auf den Fünferlsteg zum Fokussieren und daran die Frage Sanierung oder Neubau zum Hänger, finde ich, ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wie viel haben wir denn die letzten Monate diskutiert über Radverkehrsmaßnahmen, die wir in dem Bereich drumherum, im Innenstadtbereich, in der Innenstadt, vor allem auch die touristischen Radgruppen, das ist ja dann was, wo die Innenüberquerung wirklich eng wird, wenn dann die Flusskreuzfahrt-Touris, die dann oft mal eben mit so ganze Busse voll, wo hinten der Radlanhänger dran hängt, in großen Gruppen irgendwo unterwegs sind, das gibt dann natürlich nicht her, der Steg, aber wenn da jetzt ein Alltagsbegegnungsverkehr ist, dann bin ich vor allem, wenn ich mein Radl schieb, ja insgesamt auch noch breiter, als wenn ich drauf sitze und mich dann halt schnell mit einer Hand am Geländer festhalte und wenn der Kinderwagen oder irgendwas anders Radl, wer auch immer mir entgegenkommt, einfach kurz wart. Das funktioniert im Alltag schon. Ich glaube, alle, die regelmäßig mit dem Radl unterwegs sind, haben viele Ideen, was man denn sonst noch machen kann. Ich mag nur eine kurz nennen, Marienbrücke gibt es einen Fahrradschutzstreifen, den die Autos eigentlich nur befahren dürfen, wenn sie ausweichen müssen, weil der Gegenverkehr kommt. De facto wird die ganze Zeit im Schutzstreifen gefahren und wenn es sich dann staut, dann stehen die Autos halt so nah am Gehsteig, dass du als Radlfahrer nicht mehr vorbeikommst, obwohl du eigentlich freie Fahrt hättest. Das sind so Sachen, die ärgerlich sind, über die überhaupt nicht geredet worden ist, die total hinten runtergefallen sind, wie auch alle anderen Vorschläge und Ideen, was kann man denn für den Radverkehr in dem Altstadt-Innenstadtbereich machen. Und das wird hoffentlich jetzt wieder mehr diskutiert, nachdem das Thema abgeräumt ist, aber dass da alle total glücklich sind, kann man, denke ich, nicht behaupten. Und dass die Verwaltung in der ersten Sitzung, in der das aufgeschlagen ist, zunächst nicht einmal gewusst hat, ob es denn ein Baudenkmal ist oder nicht. Und dann der Oberbürgermeister sagt, das Landesdenkmalamt ist gar nicht begeistert davon. Und dann stellt sich raus, es gab gar keine aktuelle Anfrage von der Stadt aufs Landesdenkmalamt, sondern es bezieht sich auf eine alte zurück. Viele offene Fragen ungeklärt geblieben sind, auch nach wie vor noch ungeklärt sind. Gab es auch aus der Bevölkerung eine Anfrage nach der Informationsfreiheitssatzung, hat man gar nicht beantwortet, hat es geheißen, zunächst werden die Stadträte informiert, jetzt sind die Stadträte informiert, bin ich auch gespannt, ob und was da noch kommt und ist insgesamt von der Kommunikation, ich verstehe, dass du jetzt sagst, die Opposition hat sich da viel zu stark darüber aufgeregt und da eine Schaudebatte gemacht, aber es ist schon was, wo man, denke ich, einfach im Vorfeld vieles schon hätte abräumen können, wenn man nicht erstens diese erste chaotische Sitzung, wo wirklich Desinformationen verbreitet worden sind, ob absichtlich oder nicht, mag ich jetzt gar keinen unterstellen. Das mag schon sein, dass man da mal Info nicht sofort parat hat und dann kann man sie ja im Nachgang berichtigen, da ist ja überhaupt niemand böse drüber. Aber ganz glücklich gelaufen ist es nicht und vor allem sind es trotzdem 4 Millionen und muss man schon auch die Frage stellen, war es vielleicht günstiger gewesen und sollte man uns das für die Zukunft eben für viele andere Brückenbaustellen merken, wenn man so eine Sanierung nicht als Generalsanierung macht und dann eine lange Komplettsperrung hat, das ist was, über das wir auch noch reden können, was das denn jetzt verkehrlich bedeutet, wenn der Steg komplett hergerichtet wird, sondern wenn man einfach ein paar kleinere Maßnahmen macht, die dann nicht gleich so zu Buche schlagen und das auf die Jahre ein bisschen so verteilt, dass das Bauwerk gar nicht erst so baufällig wird, wie es der Fünferlsteg jetzt ist, weil man halt einfach viel zu lange nichts dran gemacht hat oder eben jetzt in die letzten Jahre Franz-Josef-Strauß-Brückensanierung halt priorisiert worden ist und das dann eben hinten runtergefallen ist, weil es geheißen hat, naja, so schlimm, dass er gleich zusammenfällt, ist es eh nicht. Aber dass jetzt 4 Millionen kostet und man eine Generalsanierung machen muss, die am Ende wahrscheinlich auch noch teurer sein wird als die 4 Millionen, liegt schon auch daran, dass man es vielleicht zu lang ein bisschen vor sich hergeschoben hat.
Ja, aber das ist jetzt auch wieder große Spekulation, finde ich, weil da sind wir jetzt beide keine Brückenstatiker, dass wir sagen können, mit wie wenig Finanzeinsatz in den letzten Jahren hätte man die Summe, die jetzt halt aufgerufen wird, so signifikant senken können, dass das einen Effekt hat. Und zum Kommunikationshergang, also möchte ich schon klar betonen, dass da natürlich von keinem Warum auch gibt, überhaupt kein Interesse, Desinformationen absichtlich verbreitet werden, dass da vielleicht nicht jeder in der Verwaltung immer jeden Kenntnisstand total hat und wie alt dann welche Anfragen an was für ein Landesamt wie lange zurückliegen, mag vielleicht in dem Moment alles nicht absolut sattelfest gewesen sein, aber ich meine, der Fünferstieg in seiner Form besteht ja schon sehr lange. Also jetzt auch wenn die Anfrage nicht gestern gewesen war, hat sich der Sachverhalt ja nicht dramatisch verändert seitdem. Gleichwohl, wie gesagt, also das, was halt mir sauer aufstößt, ist eben das, dass man da den Eindruck erweckt hat und das ist halt, ich verstehe das auch, jetzt ist dann in einem Dreivierteljahr Kommunalwahl und jetzt möchte sich jeder ein bisschen profilieren und positionieren, ist auch gut. Aber es ist die ganze Zeit überhaupt keine Partei, überhaupt keine politische Gruppierung in unserer Stadt mit der Abrissbirne vom Fünferstieg auf und ab marschiert. Aber man hat das Bedürfnis gehabt, dass man eine gute Informationsgrundlage einholt, um solide zu entscheiden. Und dass man damit schon ins Zielvisier der Opposition gerät und damit quasi schon zu den Abrissbefürworter, die es ja de facto überhaupt gar nicht gibt im Stadtrat. Aber dass man da gleich in die Nähe gerückt wird, finde ich ein bisschen unfein. Und auch was du gesagt hast, dass man sich prinzipiell über den Radverkehr unterhalten soll, kann und muss, ist absolut richtig. Aber auch für das war ja die Info schon wichtig, weil freilich kann man über andere Querungen nachdenken. Aber wenn jetzt das Ergebnis gewesen wäre, diese Pfeiler sind so fest, dass es brutal ist, da könnt ihr draufbauen, was wollt. Und die Engstellen vorne und hinten am Steg, das hätte schon gegeben. Aber ich glaube, da hätte man sich auch noch Lösungen erdenken können. Aber dass man diese Info mal einholt, finde ich nicht verwerflich, sondern ehrlicherweise verantwortungsbewusst und so, glaube ich, muss Kommunalpolitik am Schluss schon funktionieren.
Wobei mein Informationsbedürfnis nicht ganz gestillt ist, weil es bei teilweise zweistelligen Millionenbeträgen schon relevant gewesen wäre, dass man dann auch noch sich ein paar Förderprogramme raussucht und auch da noch mit konkreten Zahlen arbeitet und nicht bloß sagt, ja, da gibt es vielleicht mehr und da gibt es vielleicht weniger Förderung. Aber das wird ja hoffentlich noch nachgeholt. Das Thema ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Und spätestens, wenn dann die Frage aufkommt, wie lange wird die Baumaßnahme dauern, wie kann man das so machen, dass die verkehrliche Situation möglichst wenig beeinträchtigt ist, dann hoffen wir, dass das noch ein gutes Ende nehmen wird.
Ja, auf alle Fälle. Aber mei, was mich dann immer frage, jetzt hinterfragst die Förderkulissen natürlich relativ stark, aber was war denn das Ergebnis, was wir uns wünschen? Also, dass die jetzt stark interessieren, dass wenn jetzt der Neubau viel, viel günstiger gewesen wäre, hätte es dann gesagt, ja, dann reißen wir es ab. Also, das ist ja auch nicht unsere Position. Also, von dem her sind wir doch jetzt mit dem Resultat einigermaßen zufrieden und finden wir es vielleicht jetzt aus oppositioneller Sicht ungünstig, dass man da nicht mehr weiter draufhauen kann. Aber wir freuen uns doch jetzt eigentlich über das Ergebnis.
Was den Fünferstegerhalt angeht, ja. Aber es schwingen ja noch mehr Themen mit. Es gibt ja auch einen Stadtratsbeschluss, dass man die Innenquerung in 4 Varianten prüfen soll. Aber die 4 Varianten sind eben nicht geprüft, sondern nur die eine Fünferlsteg. Und die andere hat der Oberbürgermeister irgendwie mündlich beantwortet, so nach dem Motto, ja, Denkmalschutz an der Eisenbahnbrücke kann man nicht nur irgendwie einen Steg dranhängen für den Radverkehr. Und zwischen Fünferlsteg und Marienbrücke kann man keinen neuen Brückenschlag machen, weil da müsste man ja die Bahngleise überqueren und die Höhe kann man ja da gar nicht so einfach überwinden. Ohne dass man mit der Bahn mehr geredet hat, kann sich eigentlich vorstellen, dass man da einen Bahnübergang hinmachen, wo an anderen Stellen in der Republik auch zigfach stattfindet und funktioniert, finde ich schon Themen, die jetzt nicht unmittelbar an dem Fünferlsteg-Thema mit dranhängen, aber es ist ja de facto damals einstimmiger Stadtratsbeschluss gewesen, diese 4 Varianten zu prüfen, die noch nicht wirklich geprüft sind, die der Oberbürgermeister quasi einfach so ein bisschen ad acta legt. Also das muss man sich im Nachgang schon noch mal genau anschauen. Und den Begegnungsverkehr, Fuß- und Radverkehr auf dem Fünferlsteg zum Ermöglichen, ist auch schon beschlossen, ist nämlich Teil des Radverkehrskonzepts. Da habe ich jetzt aus der gestrigen Sitzung gelernt, dass der Ordnungsausschuss dafür zuständig ist, dem ich ja angehöre als Mitglied und da quasi nur die entsprechende Beschlussfassung bräuchte. Das ist bis jetzt noch nicht erfolgt, weil noch niemand einen Antrag gestellt hat und den Part übernehme ich gerne und hoffe dann auch auf Zustimmung, dass wir bis zu der Sperrung, wenn er hergerichtet wird, probeweise nur schauen, funktioniert es denn, wenn man es auch wirklich erlaubt, mit dem Hinweis auf Radfahrer halt Rücksicht zu nehmen und hofft, dass das dann gut funktioniert, dass man es dann auch nach der Sanierung, wenn der Steg wieder neu hergerichtet ist, dabei belassen kann, dass man auch mit dem Radl rüberfahren kann, weil, das machen wir uns ehrlich, manchmal ist man eh unterwegs zu Zeiten, wo gar kein Fußverkehr unterwegs ist und wo man einfach rüberfahren kann, und wenn ein Fußverkehr kommt, dann warte ich halt kurz und lasse ihn passieren. Ich hoffe, dass wir da nimmer weiter diese Diskussion haben, wo die Verkehrsteilnehmerinnen gegeneinander ausgespielt werden, sondern uns eher darauf konzentrieren, wo können wir anderswo im Stadtgebiet wirklich spürbare Verbesserungen machen. Fünfelsteg erhalt abgerammt, aber viele andere Themen sind noch offen und da denke ich, müssen wir einfach dranbleiben und die werden uns auch hier im Podcast weiterhin noch begleiten.
Absolut, von dem her können wir auf alle Fälle mit dem Ergebnis beide leben. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter ins nächste Thema. Wir wollten uns nämlich auch noch über die Videoüberwachung im Klostergarten unterhalten. Und da kannst vielleicht du ein bisschen einführen, weil das ist ein Thema, was den Passauer Stadtrat schon länger begleitet, auch in der Zeit, wo ich noch nicht Teil davon war. Ist ja auch was, was juristisch ausgefochten worden ist und wo es jetzt einen neuen Lösungsansatz gibt.
Ja, ein schwieriges Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan davon. Zum einen, es dient dazu, dem subjektiven Sicherheitsgefühl einen positiven Beitrag zu geben. Ich persönlich habe noch keinen Menschen getroffen in dieser Stadt, der oder die gesagt hat, Mensch, wegen der Videoüberwachung im Klostergarten fühle ich mich total sicher. Es hat wenig gebracht bisher, außer dass es einen Haufen Geld gekostet hat und vor allem die letzten Jahre zahlreiche Gerichtsverfahren anhängig gewesen sind. Jetzt hat die Stadt ein neues Modell mit einer Treuhänderlösung gefunden, das wohl datenschutzkonformer ist als das vorherige. Auch da mache ich ein Fragezeichen dahinter und ist ja auch schon angekündigt worden oder absehbar, dass auch das wieder beklagt wird und man da dann einen langen Rechtsstreit hat. Vor allem aber hat man Kameras gekauft, installiert, aufgestellt, betrieben, extra noch so ein Wachhäuschen dazu gebaut, wo das auf Monitore angezeigt wird. Insgesamt da einen hohen sechsstelligen Betrag dafür ausgegeben, dafür, dass zurzeit abgehängt sind, wahrscheinlich auch noch eine Weile abgehängt bleiben werden. Schauen wir mal, was rauskommt, wenn die Gerichtsverhandlung läuft. Mein Gefühl ist, sicherer wird es in der Stadt dadurch nicht. Und vor allem war es ja auch bis jetzt schon so, wenn größere Veranstaltungen gewesen sind, wenn der Wochenmarkt ist, dann muss zu jedem Mast, an dem die Kameras hängen, jemand hochsteigen, die Kameras einhüllen, abdecken, damit die nicht aufnehmen können, wenn da eben größere Veranstaltungen sind. Und das einfach wahnsinnig kostenintensiv ist und der Kosten und Nutzen da aus meiner Sicht ziemlich weit auseinander geht und ich gehofft hätte, dass man sich darauf einigen kann, lassen wir bleiben das Thema, lassen wir vielleicht andere Kommunen den Job übernehmen, das mal so pilotprojektmäßig voranzutreiben und durchzuklagen und irgendwelche rechtskonformen Lösungen zu finden und überlegen es uns dann wieder. Aber es ist unserem Oberbürgermeister ein Herzensanliegen und deswegen die Frage an dich, wie siehst du das denn du? Glaubst du, dass wir da noch offen, ergebnisoffen drüber diskutieren können oder steht da die Mehrheit hinterm OB und sagt, Videoüberwachung um jeden Preis mit allen Mitteln, die wir irgendwie zur Verfügung haben, koste es, was es wolle, weil auch der Rechtsstreit ja personelle Ressourcen kostet und im Falle der Treuhänderlösung hat man sich auch wieder extern jemanden mit ins Boot geholt. Auch das ist ja keine ehrenamtliche Leistung, die da erbracht wird.
Wenn man sich nicht da, Feuerwehr.
zum Glück auch das Abhänger nicht, aber den Job möchte ich auch wirklich nicht haben, dass man da mehrfach in der Woche zahlreiche Male Leiter rauf und runter, Sackerl drüberhängen, Sackerl wieder runter da muss. Ich finde es ein Schmarrn. Ich glaube, das Geld war anderswo besser investiert gewesen. Und die Opposition, denke ich, wird da weiterhin dagegen rebellieren und auch klagen. Was sagt denn die SPD-Parteisicht zu dem Thema?
Mei, ich habe es da ja im Vorgespräch schon gesagt und da habe ich dann Schmunzler entlockt, dass ich jetzt bei dem Thema kein hundertprozentiger bin. Weil, sagen wir mal so, viel Zeit meines politischen Lebens habe ich ja in der Jugendorganisation der SPD verbracht und da habe ich schon eine gesunde, kritische Haltung gegenüber Videoüberwachung eingeimpft bekommen. Deswegen bin ich da jetzt nicht der größte Verfechter auf der ganzen Welt davon. Gleichwohl weiß ich halt, dass ich immer aus einer gewissen privilegierten Situation heraus argumentiere und wir uns ja auch schon darüber unterhalten haben, dass so subjektives Sicherheitsempfinden und tatsächliche Kriminalstatistiken halt oft nicht dasselbe sind und dass Menschen in unserer Stadt gibt, die jetzt die Aufenthaltsqualität im Klostergarten nicht als richtig, richtig hoch einschätzen, weil sie sich halt ab und zu ein bisschen obetan, vielleicht gerade in die Abend- und Nachtstunden, da kein so ein gutes Gefühl haben, wenn sie durchgängen. Und du magst recht haben, dass jetzt die Stimmen aus der Bevölkerung, die sagen, ja, ich brauche das unbedingt und deswegen fühle ich mich jetzt so sicher, nicht uns täglich erreichen. Gleichzeitig erreichen mir aber jetzt auch nicht täglich Stimmen von Menschen, die sagen, oh Gott, das ist eine Katastrophe, ich traue mir jetzt nicht mehr über einen Klostergarten, geh weiter Kameras hängen. Also ich glaube, da ist auch wieder ein bisschen viel Emotionalität in dem Thema drin. Und was ich angesprochen habe mit der Privilegiertheit, weißt du, ich bin jetzt 30, 1,85 groß, wiege 90 Kilo, ich tue mir jetzt nicht wahnsinnig ob ich, wenn ich da durchgehe und habe jetzt keine große Sorge, da Opfer eines Kriminalverbrechens zu werden.
Aber andere halt schon.
Genau, andere halt schon und deswegen erlaube ich mir da jetzt eigentlich gar nicht, dass ich da jetzt groß drüber urteile, wenn das Menschen ein Bedürfnis ist und wenn es auch bloß auf das subjektive Sicherheitsempfinden einzahlt. Und ich finde jetzt den Lösungsansatz, weil ich meine, das ist natürlich bei so einem Thema schon brutal wichtig, dass man es datenschutzmäßig sauber hinbringt. Und natürlich, so eine treuhänder Lösung kostet jetzt Geld. Also deppert erklärt, man speichert das quasi nicht mehr selber und beobachtet das nicht mehr selber, sondern man kann es bloß dann bei diesem Treuhänder abrufen, wenn es halt einen Fall gegeben hat, den man begutachten sollen.
Genau, nur anlassbezogen. Aber ja. Ich hätte gesagt, die Details und auch die Debatte, voll. Das sparen wir uns für nach dem Plenum.
Nein, aber dass man nur weiß, jetzt, wenn ich normal da spazieren gehe oder drüber laufe, sitzt jetzt keiner in einem Häusl und schaut mir an. Aber wenn es jetzt da Körperverletzungsdelikt, Drogendelikt, wie auch immer, wenn es da was gegeben hat und das dann auch polizeilich verfolgt wird, dann könnte man da quasi das Videomaterial zur Täterermittlung anfordern und dann darf man es wahrscheinlich kriegen. Das ist jetzt quasi so der Lösungsansatz, der jetzt dann auch wieder juristisch geprüft werden wird, weil dass wir da findige Stadtratskollegen haben, die dagegen klagen werden, wissen wir beide. Und auch da ist jetzt wieder so, das würde ich dann schon auch ganz gern wissen, was da rechtlich überhaupt der Rahmen ist. Natürlich hast du recht, das kostet auch wieder ein Geld, aber das ist, glaube ich, auch wieder die Aufgabe von der Kommune, ob es da Passau die erste Stadt sein muss, die das macht oder nicht, das kann man auch wieder diskutieren, aber wir haben halt jetzt das Thema und gerade jetzt zum Klären bei einem Platz, der uns eben im Stadtzentrum schon alle betrifft und uns auch alle angeht, zum Wissen, reicht das aus, so die Parameter, die man da so hat, um das zu rechtfertigen oder nicht, war schon cool und wichtig zum Wissen. Deswegen bin ich dem jetzt schon ganz aufgeschlossen gegenüber und hätte es schon auch gern geprüft.
Es war, denke ich, auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv in der Vorbereitung und deswegen war eben mein Vorschlag, dass wir uns das Thema auch noch aufsparen für die Nachberichterstattung quasi übers Stadtratsplenum. Und ich glaube, vielen ist es schlichtweg einfach nicht bewusst, teilweise sogar schon, dass da überhaupt Kameras sind oder gewesen sind. Momentan sind sie ja nicht aktiv. Und das wäre vielleicht auch nochmal so eine Frage, die wir an unsere Hörerinnen und Hörer schicken können, wie ihr diese Videoüberwachungsdebatte im Klostergarten mitverfolgt habt, ob sich jemand dadurch sicherer oder eher gestört fühlt und ob es denn bekannt ist, dass das doch sehr hoch hergegangen ist. Und ich darf schon sagen, dass das eins der Themen ist, wo es am deutlichsten geworden ist, dass da der OB wirklich leidenschaftlich dahinter steht. Eine Leidenschaft, die ich bei vielen anderen Themen manchmal eher vermisse und es mir da nicht so ganz hundertprozentig erklären kann, warum er gerade da so ein Verfechter ist, dass er das unbedingt durchsetzen mag. Vielleicht auch deswegen, weil mit dem Kollege Ilsanker ja jemand aus dem Stadtrat raus mit dagegen geklagt hat, gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ich bin gespannt, was rauskommt auf die Debatte am Montag, auch wenn man das schon ein bisschen verfolgt hat, aus den früheren Jahren schon denken kann, welche Wortbeiträge da kommen werden und keine großen Überraschungen mehr dabei sind. Aber wichtiger für uns, denke ich, war schon, mangels Rückmeldungen, die wir beide bisher zu dem Thema gekriegt haben. Falls da jemand schon eine gefestigte Meinung dazu hat, schickt es uns gern, schreibt es uns. Wie sagt ihr das Thema Videoüberwachung im Klostergarten? Und wo wäre das Geld, das das kostet, vielleicht besser angelegt, weil viele Leute ja nicht Angst haben vor einer Straftat, die da jetzt passiert, sondern es eher das Klientel ist, das sich im Klostergarten manchmal aufhält, alkoholisierte Personen, die unter Drogen stängern, was auch immer. Und damit sind wir auch vielleicht schon beim nächsten Thema, außer du magst mal die Überleitung wieder zerschießen, weil auch das Alkoholverbot steht auf der Tagesordnung für nächsten Montag.
Aber wird natürlich zerschossen, also ich vermute da nicht, dass jetzt da eine Privatfehde irgendwie dahinter liegt, sondern ich finde das schon ein ganz natürliches Interesse von einer Stadtspitze und von einem Oberbürgermeister, sich das anzuschauen. Und ich meine, du musst dich interessieren, wenn sich Leute da nicht wohl und nicht sicher fühlen, bei einem wirklich sehr, sehr herausgehoben einen Platz mitten in der Stadt, da muss man schon schauen, was man denn als Kommune für Handwerkszeug hat, dem zu begegnen.
Ich witter da ja auch gar keine Privatfeder, wie ich sage nur, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, es ist schon auffällig, dass das eins der Themen ist, das unser Oberbürgermeister mit Nachdruck umsetzen möchte.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wichtig ist halt auf alle Fälle, dass man weiß, woran man ist.
Na, mir fielen zumindest nicht recht viel weitere Themen ein, wo er so dahinter ist wie bei der Videoüberwachung, aber da weißt du fraktionsintern sicherlich mehr, was so seine Herzensthemen sind oder das, was dir persönlich und einfach wichtig ist, was du dann auch in den politischen Alltag natürlich mit einfließen lässt. Ich fand es schon auffällig, dass dieses Videoüberwachungsthema oder eben diese ganzen Sicherheitsthemen allgemein Stadträte auch aus verschiedenen anderen Fraktionen zu beschäftigen scheinen und deswegen ja gerade auch in der Dichte aufploppen im Sitzungskalender und in den Tagesordnungen. Ob Videoüberwachung jetzt das große Gewinnerthema ist, weiß ich nicht, weil ja auch klar sein muss,
Kloster... Das Gewinnerthema ist natürlich die Semmeltaste.
Das auf jeden Fall. Aber Der Klostergarten ist ja auch bloß quasi das Exempel, an dem man das alles mal durchdekliniert. Und wenn es dann funktioniert, dann hat man ja, denke ich, schon im zweiten Schritt vor, dass man das auf viele andere Ecken in der Stadt, wo man vielleicht auch so ein bisschen das subjektive Sicherheitsbewusstsein erhöhen möchte, nur ausweiten mag. Und man dann immer mehr Verbotszonen und auch immer mehr Videoüberwachung haben und dann schon die Grundsatzfrage mitschwingt, ist das so die freie Gesellschaft, die wir haben wollen? Oder haben wir dann die ganze Stadt voller Kameras, die einen Haufen Geld kostet, voller Verbotsschilder, was man jetzt wo nicht mit hinnehmen darf? Aus meiner Sicht ist das ein bisschen verfehlt. Aber schauen wir mal, was der Rest des Gremiums dazu sagt am
Montag. Aber ich finde das halt auch wieder ein bisschen zu sehr George Orwell-artig, jetzt gleich wieder befürchten, dass wir jetzt da komplett verkabelt und Kamera überwacht werden. Also es ist jetzt eben, wie es gesagt, aber herausgehobener Ort und für den wird das jetzt sich genau angeschaut. Und das kann man ja schon machen, weil ich meine, der Klostergarten ist ja ein spannender Fall in der Sache, weil das ist jetzt nicht der Frankfurter Hauptbahnhof, wo man wahrscheinlich mit einer größeren Regelmäßigkeit irgendwelche Taten und Verbrechen hat, die es aufzuklären gilt, aber trotzdem ist es ein Ort, der gewisse Unsicherheiten hervorruft bei manchen Menschen und deswegen ist das schon mal ein interessantes Beispiel, das zu verfolgen, aber du hast das gesagt, wir werden es dann im Nachgang ans Plenum nochmal aufbereiten und uns dann genau anschauen und dann auch sicherlich im Podcast nochmal drüber berichten, aber du willst schon überleiten und beim zweiten Versuch darf in der Regel.
Also Thema Alkoholverbot haben wir hier auch schon ausführlich besprochen. Ich wollte nur zwei Aspekte nochmal einbringen, weil dass das mehrheitlich durchgeht am Montag, ist, denke ich mir, auch schon in trockenen Tüchern. Wir haben ja im Ausschuss dagegen gestimmt, weil wir gesagt haben, es ist als singuläre Maßnahme einfach fehl am Platz. Man braucht da noch mehr begleitende Sachen dazu und sich parteiübergreifend, die eigentlich fast alle dafür ausgesprochen haben, dass man auch die sozialen Angebote, Streetwork, Präventionsmaßnahmen, was Drogenkonsum angeht, stärken muss. Was mir im Nachgang, glaube ich, auch von unserer Folge geschickt worden ist, war nochmal das Argument, das ich bisher auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, so deutlich. Man möchte ja diese Verbotszone eigentlich machen, weil man die Leute wegbekommen möchte, direkt vom Bahnhof, die da alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss teilweise vielleicht sogar einen Großteil ihres Tages verbringen. Mit dem Konsumverbot verbietet man ja aber nur den Konsum. Der Aufenthalt, wenn man vorher schon was getrunken hat, stark alkoholisiert ist oder sonst irgendwie unter Drogeneinfluss steht, der Aufenthalt dieser Personen ist ja von der Verordnung nicht betroffen und da hat man keine Handhabe. Und selbst wenn man jetzt jemanden findet, der hochgradig alkoholisiert ist und die Polizei dann auf die Verbotszone hinweist und sich die Personen hartnäckig weigern, ja gut, dann müssen sie noch mitnehmen und zum Ausnüchtern verwahren, schafft auch nur mehr Arbeit und mehr Probleme. Und löst eben das nicht, was man eigentlich ja erreichen wollte, dass man das Klientel am Hauptbahnhof, die dann oft eben auch die Bushaltestellen belagern, weswegen da auch die Sitzgelegenheiten für die Leute, die auf den Bus warten, immer weniger geworden sind, damit sie da halt keine Rudel bilden. Das löst man halt hinten und vorne nicht. Und ich habe im Ausschuss gehofft, dass wir eben, weil sich viele dafür ausgesprochen haben, jetzt auch noch diskutieren über die ein oder andere Maßnahme, die man zusätzlich noch machen könnte. Das war bislang leider noch nicht der Fall. Bin ich gespannt, ob das noch kommt. Der Sozialausschuss tagt bloß einmal im Halbjahr. Der wäre ja dafür zuständig. Das nächste Mal im Juli eben einmal noch vor der Sommerpause. Ob da dann Vorschläge kämen und auf die Debatte am Montag bin ich auch schon gespannt und vor allem, ob man dann wirklich eine Verbesserung beobachten kann oder ob die Polizei eher stöhnt drüber, weil sie halt eine deutliche Mehrarbeit haben, wenn sie dann das auch streng kontrollieren sollen, dass diese Verbotszone eingehalten wird.
Ja, also wobei den Mehraufwand der Polizei, wie es du jetzt skizziert hast, mit alkoholisierte, randalierende, unter Drogeneinfluss stehende Personen, die dann von dort zu entfernen, haben sie ja de facto jetzt halt auch schon. Also wenn sie da einer krass daneben benimmt und andere Leute auch geht, dann ist ja das sowieso schon ein Ordnungsbedürfnis, was die Polizei zu erfüllen hat. Deswegen sehe ich jetzt da das mehr an Arbeit nicht unbedingt. Und über die Umsetzung und wie man das dann empathisch umbringt, haben wir auch schon gesprochen. Deswegen da ich das Thema jetzt relativ klar lassen, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ich ja da durchaus voll dabei bin, wenn wir darüber reden, dass es begleitende Maßnahmen braucht. Aber ich halt ein bisschen diesen Case für Bahnhofsvorplatz, erste Visitenkarte der Stadt schon auch sehe, dass das jetzt gar nicht der unsinnigste Ort ist, wo man über sowas reden kann, bin ich dabei. Aber dass es natürlich Verdrängungseffekte gibt und dass wir uns dann wohl in einer gewissen Zeit über einen neuen Ort unterhalten werden müssen, ist auch klar, weil die Leute verschwinden ja auch nicht und die Probleme werden nicht gelöst, dadurch, dass man so eine Zone ausruft. Also da sind wir, glaube ich, relativ nah dabei.
Aber eine positive Sache nur, die auch das Bahnhofsumfeld betrifft, haben wir auch darüber gesprochen, es hätte viel Verbesserungsbedarf gegeben und es sind ein paar Ecken, die schon ein bisschen runterkommen, ausschauen. Was mir ein Dorn im Auge war, waren ja die Fahnen, die teilweise schon total zerfetzt und ausgeblichen da im Wind geweht haben oder im Baum schon drin gehängt sind. Der freundliche Hinweis an die Verwaltung, dass man die doch mal erneuern könnte, hat gefruchtet. Ich war heute vor Ort und habe nicht damit gerechnet, gerechnet, weil ich gedacht habe, bis das alles beschafft ist und ausgeschrieben ist und dann die neuen Fahnen da sind, wird es bestimmt ewig dauern. Aber hat mich halt sehr gefreut, dass die Bayern, Europa, Deutschland und Stadt Passauflager jetzt wieder in neuem Glanze direkt vom Bahnhofsgebäude wehen, und hoffe, das ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt nicht nur die Alkoholverbotszone machen, sondern uns in der Stadt auch Gedanken machen, wie können wir denn den Bahnhof verkehrlich nur attraktiver gestalten und diesen Teil der Stadt einfach ein bisschen mehr ins Auge nehmen, den man die letzten Jahre, finde ich, schon ziemlich vernachlässigt hat. Und da hoffe ich natürlich auf die Unterstützung meines Podcast-Partners, der sich ja in seiner Fraktion manchmal auch durchsetzen kann mit Themen, die wir hier besprochen haben.
Ja, wir pflegen mal allgemein eine gute Debattenkultur in unserer Fraktion, da die schon sagen, war ja auch was, was ich am Anfang schon berichtet habe, wenn wir mit dem Podcast gestartet haben, dass man das sich gar nicht so vorstellen kann, aber dass das funktioniert. Aber auch bei dem letzten und wahrscheinlich größten Themenblock, den wir uns halt vornehmen, hat jede Fraktion, bestimmt eh, ist mir genauso, ganz intensiv darüber gesprochen, und das ist ja das, wo wir die meisten Zuschriften tatsächlich erhalten, und das ist das große ÖPNV-Thema. Und auch da gibt es vielleicht jetzt so in, sage ich mal, Performance-Aspekten eine gewisse Vergleichbarkeit zum Fünfersteg, aber fangen wir mal von vorne an. Wir haben, glaube ich, letztes Mal darauf hingewiesen, dass diese Informationsveranstaltungen von den Stadtwerken anstehen. Die haben beide stattgefunden, und ja, das Feedback, sage ich mal, war schon relativ eindeutig und relativ kritisch, und dich und mich eint, glaube ich, dass wir davon nicht völlig überrascht waren. Mögen vielleicht die ein oder anderen anders gesehen haben, aber dass natürlich jeder Bürger und jede Bürgerin, auch unabhängig davon, wie engmaschig er selber dieses Angebot überhaupt nutzt, muss man dazu sagen, aber natürlich schon mit Sorge betrachtet, wenn es heißt, der Takt ist vielleicht nicht mehr ganz so wie vorher, der Nachtbus fährt vielleicht nicht mehr und so weiter. Absolut nachvollziehbar, und genauso habe ich es erwartet, und deswegen hat sich meine Fraktion auch dazu entschieden, einen Vorschlag und einen Antrag zu formulieren, um da Druck vom Kessel zu kriegen und uns mehr Zeit für ein ausgefeilteres Konzept zu überlegen, wie wir denn im ÖPNV vorankommen. Und da wirst du wahrscheinlich jetzt Jubelschreie ausstoßen, weil das war ja was, was du im Podcast und auch im Stadtrat immer ganz stark betonst, das wert im ÖPNV, weil er eben nicht kostendeckend zu organisieren ist und so ausschaut dann nur, dass er die Leute was bringt, wird es nicht gehen, ohne dass steht, Geld dazu schießt. Und das hat die SPD-Fraktion jetzt beantragt, da bin ich wirklich sehr froh, weil es schon auch meine Position war, und wir haben jetzt auch gesagt, wir damals da nicht Lücken stopfen und das jetzt einmal ein Jahr hinter das Schirm und dann reden wir nochmal in Ruhe drüber, sondern da haben wir wirklich gesagt, man schafft jetzt Planungssicherheit bis 2028, also beginnen 26, haben wir jetzt auch gesagt, nicht gleich, sondern 26, weil die ganzen Einsparungen, die das Konzept mit sich gebracht hätte, hätten ja nicht von heute auf morgen funktioniert. Das hätte auch eine Zeit dauert, bis das umgesetzt wird. Deswegen starten wir 26, enden wir 28 und schießen wir 1,5 Millionen pro Jahr dazu. Wohl wissend, dass das Steuergelder sind, die uns schon auch wehtun.
Fehlen an anderer Stelle.
Die fehlen an anderer Stelle, aber, und ich glaube, da haben wir schon einen Konsens, der ÖPNV ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, weil er das Leben von ganz vielen Menschen täglich massiv betrifft, weil es die Wege zur Arbeit, zu den Freunden, zur Familie sind, die man damit zurücklegt, gerade wenn man andere Verkehrsträger vielleicht nicht so nutzen kann, wenn man auf die Füße nicht mehr so fit ist, wenn man vielleicht nicht ein SUV in der Garage steht, wie auch immer, gibt verschiedene Szenarien, die das dann noch notwendiger fürs eigene Dasein machen, und deswegen haben wir gesagt, okay, das Geld schießen wir jetzt rein, und diese Zeit lassen wir dann auch nicht einfach bloß verstreichen, sondern diskutiert dann da wirklich nochmal scharf in der Sache, was man jetzt verbessern kann, und da sind wir auch einig, wie man noch besser mit die Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch gehen kann, weil das ist schon auch was, hat man jetzt auch gesehen bei den zwei Veranstaltungen, so Bürgerversammlungen sind schön, unser OB ist ein riesen Bürgerversammlungsfan, er macht es, da dem wir jetzt zutrauen, das Urteil vielleicht ein bisschen ansprechender wie der ein oder andere Vertreter von einem Unternehmen dann, aber mei, das ist ja so, und in der Zeit kann man sich jetzt überlegen, wie macht man es digital, dass man die Bürger beteiligt, wie kommt man wirklich an die Nutzerinnen und Nutzer vom ÖPNV genau an, weil das ist ja bei so Versammlungen auch immer, die schmissigsten und griffigsten Wortbeiträge haben halt dann oft auch Leute aus der Stadtratsopposition und nicht unbedingt die Leute, die ganz, ganz stark täglich darauf angewiesen sind.
Und da bist du auch schon bei einem Punkt, bei dem ich ein bisschen, naja, nicht ganz empfindlich reagiert habe, darf ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, jemand anders Populismus vorzuwerfen, sollte man wenigstens schon gut begründen können, und dass euer Fraktionsvorsitzender das bezogen auf meinen Wortbeitrag bei der Informationsveranstaltung in Grubweg in der Presse formuliert hat, fand ich auch deswegen ein bisschen ungünstig, weil das, was die SPD in dem Artikel, über den ich mich ansonsten weitergehend gefreut habe, gefordert hat, eigentlich genau das war, was mein Wortbeitrag auch war. Wir müssen über diesen städtischen Zuschussergebnis offen diskutieren und es darf auch kein Tabu sein, dass man darüber redet, wenn die Stadt jetzt mehr Geld für den ÖPNV hergeben muss, was wir denn einnahmenseitig an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht drehen können, damit das Haushaltsloch da nicht eben ganz so groß ist. Es sind auf 3 Jahre hochgerechnet 4,5 Millionen. Wir haben das lange schon gefordert und deswegen freue ich mich auch, dass die SPD sich da jetzt bewegt. Man muss dazu sagen, ich kenne das auch noch aus früheren Jahren aus dem Aufsichtsrat. Der Oberbürgermeister war strikt dagegen besetzt, hat gesagt, die Stadtwerke müssen das aus eigener Kraft schaffen, dieses Defizit deutlich zu reduzieren. Jetzt war ich natürlich nicht dabei bei der Debatte in der Fraktion, aber kenne deine Position über das, was wir hier im Podcast gesprochen haben und gehe mir davon aus, du wirst deine Meinung auch innerhalb der Fraktion kundgetan haben und da deinen Beitrag geleistet haben.
Das pflege ich so zu tun, ja.
Und jetzt war vorher eben ein kleines Lob für die Verwaltung, für das Thema Fahnenerneuerung. Also nur mal als Beispiel, dass es auch viele kleine Baustellen gibt, die man dann auf dem kurzen Dienstweg mit einer E-Mail hinschickt, ohne große Pressemitteilung oder sonst was. Aber mit dem ÖPNV haben wir jetzt wirklich ein großes Thema und auch ein großes Problem erstmal gelöst, nämlich dass wir uns jetzt Zeit geschaffen haben oder vielleicht auch erkauft haben aus dem städtischen Haushalt, könnte man sagen. Und da sollten wir jetzt gemeinsam das Augenmerk drauf legen. Du hast schon verschiedene Möglichkeiten gesagt. Auch wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, wie man denn die Beteiligung verbessern kann. Jetzt sollte die zentrale Frage sein, wie können wir die Zeit nutzen? Und was ist eigentlich das, worüber wir uns beim ÖPNV Gedanken machen sollten? Es ist wirklich primär, wo können wir denn am meisten, am besten mit den niedrigsten Auswirkungen oder Verschlechterungen Geld einsparen? Oder ist es, wie können wir Fahrgastoffensive starten und die Zahlen in Tee bringen und so einnahmenseitig vielleicht auch wieder mehr bewirken? Und da hoffe ich auf eine lebendige Debatte mit vielen konstruktiven Beiträgen und dann einer politischen Entscheidungsfindung, die das Feedback, das man aus der Bevölkerung bekommt, so man denn jetzt wirklich einen ordentlichen Beteiligungsprozess macht und nicht so ein bisschen halbscheidig zwar Infoveranstaltungen und ein sehr, sehr verstecktes Kontaktformular auf der Stadtwerke-Homepage, wo ich sehr gespannt bin, wie viele Leute da denn den Weg hingefunden haben und ihr Meinung hineingetippt haben. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt aus dieser Zeit, die wir jetzt haben für die Diskussion, man darf natürlich auch nicht vergessen, nächstes Jahr ist das Wahljahr, das heißt, wir schieben vielleicht die endgültige Entscheidung ein, die nächste Legislatur in einem Stadtrat, wo man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht weiß, wer ihm denn angehören wird. Aber die Zeit, denke ich, muss man auf jeden Fall nutzen und hoffentlich ist es auch über 2028 hinaus kein Tabu, dass man sagt, wenn man einen guten, attraktiven ÖPNV haben will, dann können das die Stadtwerke nicht alleine stemmen, dann braucht man wirklich einen langfristigen, nachhaltigen städtischen Zuschuss und auch eine ergebnisoffene Debatte darüber, wo kommt das Geld denn her für den ÖPNV. Über Steigerung der Ticketpreise, denke ich, ist es der falsche Weg, weil man dann nur mehr Fahrgäste verliert und dann haben wir in ein paar Jahren wieder die Debatte, dass die schlecht ausgelasteten Fahrten ja aus ökonomischen Gründen doch am besten eigentlich zu streichen wären. Aber bleibt spannend. Ich bin in erster Linie dankbar, dass die SPD da jetzt eingelenkt hat, wer auch immer da seinen Beitrag dazu leisten hat können in den Sitzungen. Aber mein Podcast-Partner sitzt mir mit einem Schmunzeln gegenüber. Also ich meine, ich kenne deinen Standpunkt ja, wie gesagt, und freue mich im Endergebnis, dass wir uns, auch wenn es jetzt verschiedene Meinungen dahin gegeben hat und wir dann auch wirklich viele öffentliche Vorschläge gemacht haben, offene Briefe geschrieben haben, die leider bisher alle unbeantwortet blieben sind, weil offene Briefe halt nicht so gern beantwortet werden, wie welche, die im Vertrauen geschrieben sind, auch wenn ich der Meinung bin, dass das im politischen Alltag dazugeht, dass man sowohl die Anfrage als auch die Antwort dann öffentlich macht beim Thema, das die Öffentlichkeit betrifft. Jetzt hoffe ich vor allem, dass wir die Zeit nutzen, die wir jetzt haben dadurch, damit wir wirklich nachhaltige, langfristige Verbesserungen kriegen und vor allem schaffen, dass wir die Entscheidung auch mit den Leuten gemeinsam treffen und sich da keiner irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt, weil der Bus plötzlich nicht mehr so fährt, wie man es gewohnt ist.
So, aber da ein bisschen muss ich schon einige Leute, das fast ein Notizzettel braucht, weil, also ich finde, und das ist ein bisschen so eine Parteikommunikationslinie jetzt auch, und das ist einfach falsch. Also die SPD hat jetzt sich nicht bewegt und hat nicht eingelenkt. Wir haben ja gemeinsam dieses Stadtratsplenum absolviert und wenn wir da die Beschlussvorlage nochmal genau liest, die wir uns auch mehrheitlich angeschlossen haben, also meine Fraktion komplett, deine nicht. Auch da haben wir schon erwähnt, dass bis Änderungen und Qualitätssteigerungen oder Einsparungen, wie auch immer, zustande kommen, dass bis dahin auch die Stadt mit Verantwortung tragen muss. Haben wir da schon gemeinsam beschlossen. Also das war da schon die Position. Und das ist, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ein bisschen eine Parallele zum Fünferstieg, weil es ist jetzt wieder, und das merkt man, finde ich, eurer Kommunikation schon an, wieder das Bild aufgemacht worden, ja, die SPD oder die Gestaltungsspitze oder der OB, oder der ganz der Base, die streichen eigentlich jetzt Busse zusammen und wir sind mal die großen Verteidiger und Kämpfer.
So ist es ja. Ja,
so ist es nicht.
Na, freilich.
Nein, natürlich nicht. Wir haben wieder, das ist die Parallele, uns du warst ja dabei, oder wir Stadträte sind wir doch von den Stadtwerken häufig eingeladen worden und informiert worden. Und wir wissen auch, dass dieses Konzept Schritte absolviert hat. Und da war vielleicht das erste noch drastischer und dann ist es ein bisschen lockerer geworden und dann vielleicht nochmal ein bisschen und da waren mehrere Schritte drin. Und in dem ganzen Prozess haben wir als politisches Organ schon gesagt, naja, das geht nicht, weil uns das wichtig ist, dass alle Stadtteile angehängt sind. Jetzt der letzte Schritt war so, okay, der Nachtverkehr ist auch wichtig. Und in einer Gesamtabwägung, nachdem man sich die Konzepte und die Entwicklung des Konzepts angeschaut hat, nachdem man die Bürgerinnen und Bürger, bloß bei denen zwar Versammlungen, aber immerhin, gehört hat, hat man eine Position gefunden. Und das, finde ich, ist einfach guter politischer Stil, dass man sich erst einmal die Fakten zusammensucht und dann eine Positionierung ergreift. Und das ist beim Fünfersteg genauso gewesen. Auch die SPD, die reißt da jetzt die Brücke ein, war nie Beschlusslage, war nie mal ansatzweise die Position, genauso wenig war es die Position der SPD, wir streichen euch jetzt alle Buslinien zusammen, weil wir doch überhaupt kein Interesse daran haben, weil also man kann ja dem politischen Wettbewerber nicht vorwerfen, dass er steppert ist, zu erkennen, wie wichtig das ist.
Aber wer wirft es euch denn vor?
Ja, also das kommt ja schon durch, wenn man sagt, ja, ich habe es jetzt eingelenkt oder da ist die Debatte in der Fraktion gewonnen worden oder also das war kein SPD-Stadtrat, führt sein Mandat so aus, dass er sagt, alles klar, jetzt gehe ich ein und nehme die Bürgerinnen und Bürger am Bus weg. Blöd warten wir ja auch, weil uns die Relevanz wichtig ist und weil das im politischen Geschäft sich sowieso verbietet, braucht man nicht reden. Deswegen finde ich da die, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt da der Wortwahl meines Fraktionsvorsitzenden so dem folgen darf, aber die Kommunikationsstrategie finde ich schon unlauter. Auch mit dem offenen Brief habe ich eh auf eurer Facebook-Seite, was ich nochmal nicht mache, weil die Facebook-Aufsatz Stadträte sind nochmal andere, gehören nicht dazu. Aber habe ich auch gesagt, dass man dann, nachdem die SPD diesen Antrag mit der Kapitalerhöhung quasi schon gestellt hat, dass man dann den offenen Brief nochmal 5 Tage nach der Pressemitteilung in Social Media postet und da quasi wieder eher nach einem Schuldigen sucht. Ich finde, das erweckt den Eindruck, als wäre die Opposition fast traurig, dass man jetzt das Bussystem behalten, weil es so ein schönes Wahlkampfthema gewesen wird. Und das finde ich halt nicht guter Umgang in einem Kommunalparlament, weil da soll es uns in erster Linie um die Sache gehen, um den Busverkehr, um die Bürgerinnen und Bürger, die das nutzen. Und so hat die SPD jetzt eine Abwägung getroffen und die Entscheidung. Und auch das war ja auch ein wichtiger Teil dieses Antrags, dass wir gesagt haben, okay, wir sind aber jetzt verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker, schieben wir es jetzt nicht nach dem Wahltermin und dann setzen wir alles um, haha, weil wir uns dann so freuen, sondern dass wir wirklich eine lange Zeit Planungssicherheit schaffen und uns in der Zeit, genau ist, dass du sagst, da sind wir wieder beieinander, schon auch die Zeit nehmen und uns nicht bloß über die Angebotsseiten Gedanken machen, sondern auch über die Nachfrageseiten, weil das sind wir ganz nah beieinander, umso mehr Leute den ÖPNV nutzen und umso interessanter und attraktiver das Angebot ist, umso mehr rechnet sich das auch. Und das muss nicht bei jeder Linie sein, weil ich weiß auch, dass hier vielleicht der ein oder andere Carbus oder die ein oder andere Nachtlinie wahrscheinlich ökonomisch nie 100% rechnet, aber im Gesamtspiel muss der da ein bisschen näher dem hinkommen. Aber ich finde die Schrittfolge, ich habe es eh umrissen, dass sich ein Geschäftsführer von dem Unternehmen um die Zahlen kümmert, finde ich gut, dass der Vorschläge an den Stadtrat bringt, finde ich auch gut, dass sich der Stadtrat dann ein Feedback holt, finde ich auch gut und dann wird entschieden und das passt. Und dass die Kommunikation von den Stadtwerken nicht ideal war, habe ich letztes Mal schon gesagt, also ich bin da also eigentlich schockiert, wie schlecht man manchmal kommunizieren kann als Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern, mit so einer großen Verantwortung. Aber das ist nicht mein Bier, da können wir jetzt da nicht ändern. Aber an sich finde ich den Prozess, wie es durchlaufen ist, relativ solide und das Ergebnis, was jetzt am Schluss steht und wie sich meine Partei und meine Fraktion positioniert, teile ich absolut.
Also erstens nochmal zurück zum Thema Einlenken der SPD. Es war in den vergangenen Jahren so, dass es ja schon diverse Anträge gegeben hat, dass man Zuschüsse gibt, anlassbezogen zum Beispiel, was das Thema Flottenelektrifizierung angeht. Also der Elektrobus ist halt einfach nach wie vor noch teurer als der Dieselbus. Und dass die kategorisch von den Mehrheitsfraktionen abgelehnt worden sind, weil halt das Credo die letzten Jahre war, keine städtische Unterstützung für den ÖPNV, die Stadtwerke müssen das aus eigener Kraft machen und dass man das jetzt geändert hat und sagt, okay, die Lage ist jetzt eine andere, wir schießen da jetzt was zu, kann man, denke ich, schon als Einlenken der SPD bezeichnen, ohne dass man ihnen damit was Schlechtes tut.
Ja, aber nicht in Bezug auf das Konzept, weil, wie gesagt, der Stadtrat hat mehrheitlich schon beschlossen, dass wir das in Erwägung ziehen, bis Verbesserungen, Änderungen in Kraft treten, die vielleicht da Geld sparen. Und wie gesagt, da war die Mehrheit überragend und die SPD einstimmig.
Nichtsdestotrotz, dass euer Fraktionsvorsitzender da in so einem Nebensatz nur die Populismuskeule rausholen muss, bezogen auf einen Wortbeitrag, der im Kern um genau das Gleiche gegangen ist, was er im gleichen Artikel auffordert, erschließt sich mir nicht so ganz, aber weil du jetzt unsere Kommunikation kritisiert hast, muss ich da schon auch noch mehr Lanze brechen und muss sagen, wir haben eine Fraktionshomepage, auf der sind sämtliche Anträge, Pressemitteilungen, offene Briefe und alles, was wir geäußert haben, und da war zum ÖPNV einiges dabei. Von deiner Fraktion kann man es nicht behaupten. Und ob jetzt die Debatten auf Facebook so lohnenswert sind, ist natürlich auch noch mal eine andere Frage. Aber wenn ich mich jetzt als Bürgerin oder als Bürger informieren mag, wie sieht denn eigentlich die SPD das Thema ÖPNV? Na klar, dann kann ich über deine Instagram-Seiten, werde ich vielleicht auf unseren Podcast aufmerksam. Aber so die Außenkommunikation der SPD finde ich jetzt auch nicht unbedingt ideal, weil natürlich gab es jetzt mal eine Pressemitteilung und hat es geheißen, wir beantragen jetzt die 1,5 Millionen. Muss man auch dazu sagen, wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir beantragen einen städtischen Zuschuss, aber wir würden es gern parteiübergreifend machen. Auch die CSU hat gesagt, sie befürworten das. Die SPD stellt jetzt einfach den Antrag und es wirkt in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man jetzt nur die eine Ausgabe gelesen hat, schon so ein bisschen, aha, die SPD hat es jetzt gelöst. Die anderen sind halt da gestanden mit ausgestreckter Hand und haben gesagt, lasst uns einen gemeinsamen Antrag machen, dass wir einen städtischen Zuschuss auf den Weg bringen. Und auch das ist ein Spiel, das ich aus den vergangenen Jahren schon kenne. Dann versucht man parteiübergreifend was Gemeinsames, auch als Symbol der Geschlossenheit. Wir streiten uns nicht nur im Stadtrat, sondern bei den wesentlichen Themen schaffen wir es auch, dass wir uns einigen und bringen das dann auch mit einem gemeinsamen Antrag zum Ausdruck, dass dann die SPD Tempo 60 an der B12 Hammerbachtalbrücke war so ein Beispiel, sich dann ein Thema einfach rausgreift und sagt, wir stellen das jetzt als Antrag, dass die anderen das gern miteinander gemacht hätten, ist uns wurscht. Er schließt sich mir auch nicht so ganz. Jedenfalls, wenn du jetzt unsere Kommunikation oder das, was auf Facebook dann ein paar Tage später erst landet, nachdem es schon veröffentlicht worden ist und in der Zeitung und auf der Homepage war, sei mal dahingestellt. Ich empfehle meinen Blick auf die Kommunikationskanäle der SPD und natürlich kannst du sagen, man muss jetzt nicht so viele offene Briefe schreiben und das bringt ja alles nichts, aber ich finde, als Stadtratsfraktion, wenn man in so ein öffentliches Amt gewählt wird, sollte man schon irgendwie schaffen, dass man die eigenen Anliegen, die eigenen Anträge und das, was man fordert, formuliert, vielleicht auch erreicht hat, irgendwie glaubhaft darstellbar auch nach außen kommuniziert. Und wenn ich bei der SPD-Fraktion auf Themen oder SPD-Passer auf Themen klicke, dann werde ich irgendwie umgeleitet zur Bayern-SPD. Ist jetzt nicht deine Schuld, dass das so ist. Du bist korrekt neu dabei und das ist dem geschuldet, dass Digitalisierung vielleicht eher so ein Randdasein bis jetzt gehabt hat. Aber kann man ja gerne mal einen Blick auf unsere Homepage werfen, die schon sehr aktuell ist, wo verschiedene Beiträge sind und auch zum ÖPNV einiges da ist. Ich bin gespannt, was du jetzt gleich darauf erwiderst, aber ich hoffe doch, du nimmst die Anregung mit in die Fraktion. Und wenn dein Fraktionsvorsitzender mich dann wieder schimpft für irgendwelche populistischen Wortbeiträge angeblich bei einer Veranstaltung, bei der er selber gar nicht da gewesen ist und wir dafür kritisiert werden, dass wir offene Briefe schreiben und dann eine Antwort einfordern, die nicht gekommen ist, möchte ich doch auch mal ein Fragezeichen dahinter machen, wie denn die Außenkommunikation da bisher lief und ob das denn der Sache dienlich ist, wenn mehrere Parteien das Gleiche fordern und sagen, sie wollen das als gemeinsamen Antrag einbringen, so ein Thema sich dann einfach zum Schnappen und den Antrag zum Stellen. Und ich finde es auch dem Koalitionspartner gegenüber, aber das ist jetzt natürlich nicht mein Bier, nicht ganz optimal geglückt, dass man nicht sagt, so was machen wir miteinander und vielleicht bahnen sie da jetzt auch schon das Wahljahr an, aber umso wichtiger, glaube ich, ist, dass man bei den wesentlichen Themen das nicht populistisch für den Wahlkampf und um selber irgendwie Punkte zu machen, und Stricherl auf seiner Liste, das haben wir jetzt wir geschafft und das haben wir geschafft und die anderen haben es nicht geschafft, sondern dass man das Miteinander einfach wieder mehr in den Vordergrund stellt, das sollte vor allem im Wahljahr nicht ganz verloren gehen.
Absolut, aber also ist ein bisschen eine Täter-Opfer-Umkehr in meinen Augen jetzt, weil ich sage es halt genau andersrum. Also für mich ist halt diese Effekthascherei jetzt eher in der Opposition zu verorten, weil jetzt kann man darüber streiten, wer dann so einen Antrag stellt, man muss festhalten, wir als Partei sind jetzt die Erste, die den konkreten Vorschlag unterbracht hat, wie viel Kohle auf wie viel Jahr machen wir das jetzt konkret und das jetzt auch als Antrag formuliert haben und dann hoffentlich, ich meine, wir können es ja gerne gemeinsam machen, es braucht ja bloß Zustimmen. Und ich kritisiere nur, also geht jetzt nicht so sehr um das eine Detail, ich kritisiere jetzt nicht, dass ihr auf Facebook später was postet, wie ihr es in der Presse habt. Mir ist ja bloß davor gekommen, der Post ist halt abgesetzt worden zum Zeitpunkt, wo ihr es über den SPD-Antrag ja schon Bescheid gewusst habt und der ja schon öffentlich kommuniziert war. Und dann hat man nochmal ein Problem quasi benannt, was in der Form gar nicht mehr da war und einen Schuldigen gesucht und da habe ich auch den Verdacht, dass das halt dann eher um Wahlkampfmotivation geht und eher dort schauen, ja jetzt nochmal ein paar Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, wer der Böse und wer der Gute ist und nicht unbedingt über die Sache reden. Und deswegen habe ich ja vorher ein bisschen polemischer gefragt, naja gut, freut man sich jetzt eigentlich, dass das Bussystem jetzt erst einmal erhalten wird oder ist man traurig, dass man den schwarzen Bäder nicht bei der SPD lassen kann? Ausgestreckte Hände.
Naja, was heißt den schwarzen Peter? Ich meine, freilich, die ÖPNV-Situation war halt nicht die schlechte, die sie ist und darf uns nicht in die Lage mit dem hohen Defizit bringen. Wenn man schon vor Jahren gesagt hätte, wir werden dagegen steuern, die Stadtwerke haben einen riesengroßen Auftrag, eine klimaneutrale Busflotte hinzubekommen, in einer Phase, wo sie jetzt nicht unbedingt hohe Investitionsmittel auf dem Girokonto liegen haben, hätte man schon viel früher angefangen, das zu machen, aber da bin ich bei dir, das bringt jetzt auch nichts, da in der Vergangenheit noch groß rumzumreiten, dann waren wir halt nicht da, wo wir sind, und hätte man früher schon ergebnisoffen angefangen, darüber zu diskutieren, wo wollen wir denn mit dem ÖPNV eigentlich hin, gehört ja zur Ehrlichkeit auch dazu, es hat ewig lang keine Änderungen gegeben, es ist alles so blind, wie es ist, und es war einfach lange kein Thema. Und wir können jetzt nur aus dem, was in der Vergangenheit gewesen ist, lernen, wie können wir das für die Zukunft besser machen. Das eine, was man, denke ich, jetzt auch durch die Infoveranstaltungen gesehen hat, ist, bei so einem Thema, wo wirklich viele Leute in ihrem Alltag darauf angewiesen sind, ist Beteiligung einfach wahnsinnig wichtig und müssen wir das ordentlich hinbekommen. Und das zweite ist, die Lage der Stadtwerke ist ja nicht nur kritisch beim ÖPNV, sondern die Gesamtinvestitionen, die wir da zu bewältigen haben und auch die vielen Aufgaben mit Transformationsprojekten, mit Sanierungsstau im Wassernetz, im Stromnetz und was nicht alles an wirklich großen Aufgaben es da zu bewältigen gibt, sind jetzt durch die ÖPNV-Debatte die letzten Monate komplett hinten runtergefallen. Auch das ist was, das man, finde ich, nicht nur im Stadtrat diskutieren muss, sondern wenn man einen Konzern hat, der 300 Millionen neue Schulden machen muss, weil irgendwo muss das Investitionsgeld ja herkommen, habe es an anderer Stelle eben auch schon mal gesagt, damit doppelt so viel Schulden, mehr als doppelt so viel Schulden neu aufgenommen werden müssen, wie die Stadt momentan insgesamt hat, dann ist das auch nicht was, was ich irgendwie ohne Rückkopplung mit der Bevölkerung beschließen und entscheiden kann. Und auch da fehlt mir die Transparenz, die öffentliche Debatte, die Beteiligungsmöglichkeit. Der Geschäftsführer sagt immer, es ist Ihr Unternehmen, wenn er im Stadtrat zu uns spricht. Ich würde eher sagen, es ist unser Unternehmen. Die Stadtwerke Passau ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Passau, aber das heißt, sie gehört nicht den Stadträtinnen und Stadträten, sondern den Bürgerinnen und Bürgern. Und die haben jetzt gescheit vergrault die letzten Wochen, wie das gelaufen ist. Und ich hoffe, dass man es sowohl beim ÖPNV mit einer ordentlichen Beteiligung als auch bei dieser Frage, wie können die Stadtwerke ihre großen Zukunftsaufgaben und die hohen Investitionen bewältigen, schaffen, dass wir es mehr mitnehmen und eben nicht der Eindruck entsteht, wir streiten uns bloß im Stadtrat und schauen, wer kann sie mit welchem Thema wie profilieren und positionieren, sondern wir ringen gemeinsam um die besten Lösungen, aber mit die Leute. Das war, glaube ich, wirklich das zentrale Problem der letzten Monate, dass man es nicht geschafft hat, dass die sie wirklich mitgenommen gefühlt haben, sondern sie die meisten damit ziemlich vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, und ich bin gespannt, ob man das nochmal umdrehen kann, dass jetzt wirklich auch viele Lust haben, sich einzubringen, und man die dann auch wirklich in den Bussen an die Bushaltestellen irgendwie erreicht mit einem QR-Code, den du scannst, und dann machst du kurz deine Online-Umfrage und hast deine Meinung abgegeben, und dann schauen wir, was für ein Meinungsbild rauskommt und was wir dann damit auch machen.
Ja, wie gesagt, das ist ja eh Konsens, aber genau das Ziel verfolgen wir ja dadurch, dass wir uns eben so viel Zeit einräumen. Und ich meine, dass ich da auch ein bisschen einen Wahlkampfspin schon erkenne mit dem, hätten wir das nicht früher schon, war beim Fünferstieg, ist jetzt beim ÖPNV, und ich finde das halt immer ein bisschen müßig, weißt? Wahrscheinlich hätten wir manche Weichen vor 10, 20, 50 Jahren stellen können, dass die eine oder andere Problematik halt besser, schlechter, wie auch immer wird, aber wir sind ja Stadträte im Hier und Jetzt, deswegen. Naja, das finde ich jetzt nicht ganz so zielführend, aber jetzt hat unterm Strich, muss man sagen, ist ja das Resultat, und das ist auch wieder Parallele zum Fünferstieg, jetzt so, dass wir einigermaßen zufrieden sein können, denke ich, weil wenn man jetzt dem Vorschlag der SPD-Fraktion folgen würde, bin ich gespannt, dann hätten wir zumindest den Status quo jetzt einmal gesichert und können wir uns langfristig und gut darüber Gedanken machen, wie das ist. Und mit den 300 Millionen Investitionsbedarf, die da der Geschäftsführer der Stadtwerke immer in den Raum stellt, da muss ich auch sagen, da wärst priorisieren müssen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich brauche 300 Millionen für das Mangel, ich kriege dann Bockel die. Also ich glaube, das ist jetzt schon einfach so, dass man sich anschauen muss, okay, was ist jetzt wie dringend, und das dann in einen sinnvollen Zeitplan irgendwie gießen. Geht mir beruflich auch so, ich habe auch ein Unternehmen mit 160 Mitarbeitern, wo ich Verantwortung dafür trage, da könnte ich mir jetzt auch 20, 30 Millionen überlegen, wie ich gut investieren kann. Lebe aber damit, dass ich heute oder morgen nicht alle kriege, und da muss ich mir überlegen, was ist jetzt wie dringlich und was sichert den Fortbestand des Unternehmens am besten, und das geht mir da ein bisschen ab, und das wird dann ab und zu in so Worthülsen eben verpackt. Aber das ist nicht der Weg, und dass der Pfad, den wir jetzt beschreiten gemeinsam, kann nur über ganz intensive Bürgerbeteiligung gehen, da hast du völlig recht, und kann aber dann wahrscheinlich auch in der Folge bloß mit Beteiligung in der Stadt funktionieren, und dann werden wir uns gemeinsam in regen Debatten, so wie wir halt auch nicht geführt haben, darüber Gedanken machen, wie das noch cooler und noch besser wird oder auf alle Fälle nicht schlechter, sodass halt alle Bürgerinnen und Bürger da gut von A nach B kommen. Das große Leitmotiv unseres Podcasts. Und ganz spätere Blicke also auf die Internetpräsenzen meiner Fraktion und so gehe ich jetzt gar nicht ein, weil erstens hast du völlig recht, ist das nicht mein Bier. Zweitens finde ich schon, dass wir eine relativ transparente Kommunikationsstrategie führen. Nicht zuletzt auch dadurch, dass die SPD wirklich ganz früh und meine Kolleginnen und Kollegen ganz früh draus bei den Leuten sind und das ist immer das allerehrlichste und allerbeste Feedback. Und dass ein gewisses Problembewusstsein für Kommunikation in die Öffentlichkeit da ist, wirst du ja spätestens daran erkennen, dass wir dem SPD-Stadtrat am Podcast-Mikrofon sitzt und wir so auch versuchen, überparteilich und gemeinsam ein bisschen über Prozesse zu informieren.
Die Kritik der Öffentlichkeitsarbeit deiner Fraktion war ja auch nicht an dich gerichtet, nein, wie du richtig sagst. Du bist ja einer der jungen digital Affinen, die auf verschiedenen Plattformen ja auch versuchen, darüber zu berichten, warum man sich wofür entschieden hat und was so los ist. Das hat, finde ich, auch Lob und Anerkennung verdient, weil also gerade Facebook zu bespielen in der heutigen Zeit ja wirklich wenig Spaß macht. Der Kollege Sünig, der sozusagen nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, aber vielleicht nimmst du das ja doch als Anregung mit und transportierst es an den von mir sehr geschätzten Fraktionsvorsitzenden der SPD, Markus Sturm, weiter, der den Job ja schon lange hat und der ja schon auch früher sich mal überlegen hätte können, ob er denn da nicht das ein oder andere in die Wege leiten mag und dem ich sehr ans Herz legen kann, bevor man die Äußerung von jemand anderem bei einer Veranstaltung, bei der man selber nicht dabei gewesen war, öffentlich kritisiert, sich entweder nur mehr eine zweite Meinung einzuholen oder nur mehr eine Nacht drüber zu schlafen. Das fand ich wirklich sehr unglücklich, dass er es da nicht geschafft hat, auf den Kollegen Mangold, der für gern draufhauen, weil da habe ich auch verschiedene Sachen gehört, über dem sein Wortbeitrag beim Auer, wo ich aber auch nicht dabei war und wo es mir dann auch nicht anmaßt, dass ich dann sage, das war ein guter oder ein schlechter Wortbeitrag und da hat er jetzt ganz tief in die Populismuskiste gegriffen oder nicht. Aber das war wirklich so ein kleiner Randangriff. Ich mag jetzt nicht zu dünnhäutig sein, aber es war halt einfach unnötig. Es war halt wirklich unnötig, weil ich in der Sache genau das gefordert habe in den Wortbeitrag, was die SPD 1:1 auch in dem Presseartikel gefordert hat. Und da verstehe ich dann einfach nicht, warum man dann da noch so einen Schwenker machen muss. Auch die anderen sind ja die, die da in die Populismuskiste greifen.
Ja, also offensichtlich hat er ein bisschen getroffen, was ich vorher schon gesagt habe, weil sie schließen mir dann da der Kritik eh nicht an. Das Einzige, was ich so nicht ideal finde in so Bürgerversammlungen, ich finde, das ist schon der Raum in allererster Linie, dass die Bürgerinnen und Bürger sprechen, sie jetzt da als Stadträte und ich war jetzt da nicht dabei, ob dein Wortbeitrag nicht gehört, keine Ahnung, aber ich finde es schon immer interessant in der Politik, wenn man hört und nicht selber spricht.
Ja.
Und das ist bei Bürgerversammlungen, finde ich, schon ein zentrales Motiv. Aber ich verstehe das ja, dass man dann sowas einmal nutzt als Plattform. Also ich bin da jetzt ehrlicherweise unverkrampft.
Naja, man muss nur mal unterscheiden, Bürgerversammlungen, die ja wirklich auch Beschlüsse theoretisch treffen dürften, da ist es wohl lange und gute Tradition, dass sich diejenigen, die Mitglied im Rat sind, da nicht einbringen, weil die ja die Möglichkeit haben, dass im Rat die Diskussionen führen. Die Infoveranstaltung in der Stadtwerke war ja aber was anderes als eine Bürgerversammlung. Die Stadtwerke haben informiert und der Unternehmensberater, glaube ich, war es, der die Moderation übernommen hat, hat eingangs schon gesagt, es sind alle eingeladen, auch die aus dem Stadtrat, sich zu Wort zu melden. Und als ich mich dann gemeldet habe, war das zu einem Zeitpunkt, wo eben auch konkret die Frage, aber was sagt denn der Stadtrat, was sagt denn die Politik dazu? Und erst dann, weil ich deine Meinung teile, das war eine Veranstaltung, wo in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger das Wort haben, aber wenn es aus dem Publikum raus mehrere Nachfragen gibt und dann eben der Moderator gezielt meinen Wortbeitrag auch noch vorzogen hat, weil ich mich erst zu dem Zeitpunkt dann eben gemeldet habe und auch bewusst versucht habe, dass ich da mich kurz fasse und sachlich bleibe und sich dann im Nachgang Populismus vorwerfen zu lassen, ist halt, finde ich, einfach deplatziert, aber brauche jetzt nicht nur ein viertes Mal sagen. Nichtsdestotrotz war das Format insgesamt ziemlich unglücklich, vor allem in Grubwig, nur mit dem Hinweis, es ging ja um 18 Uhr, glaube ich, war es los und dann hat es geheißen, wir haben nur Zeit bis 19.30 Uhr, dann müssen wir raus, weil eine Folgeveranstaltung ist. Dann haben sie eine Dreiviertelstunde das Konzept vorgestellt mit zahlreichen Zwischenrufen, wo dann die Stimmung schon hochkocht ist. Dann haben wir nur eine knappe Dreiviertelstunde gehabt für die Debatte mit zahlreichen Wortbeiträgen und vielen weiteren Meldungen, die nicht drangekommen sind. Und dann sind wir noch lang beieinander gestanden in dem Saal und haben noch Einzelgespräche geführt und festgestellt, die Folgeveranstaltung gibt es gar nicht, weil entweder der Wirt versammelt hat, dass er das an die Stadtwerke weitergibt, dass das wohl abgesagt ist, was danach gewesen war, oder die Stadtwerke versammelt haben, dass sagen, wir haben jetzt die Info gekriegt, das findet doch nicht statt, wir können jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde länger diskutieren. Aber das war ein bisschen ein komisches Gefühl, mit dem, glaube ich, alle, die da waren, heimgegangen sind, dass erst heißt, um 7:30 müssen wir raus, weil dann der Saal belegt ist und dann stehst du bis 8:30 da und das ist weit und breit gar nicht in Sicht und dann hat eben die Nachfrage beim Wirt ergeben, dass das ein bisschen komisch zustande käme. Ist nichtsdestotrotz, auch da wieder den Blick in die Zukunft bei den nächsten Bürgerversammlungen, die es dazu hoffentlich geben wird, haben absolut die Bürgerinnen und Bürger das Wort, gerade mit Blick auf den Wahlkampf, der sicherlich zugespitzt wird und wo sicherlich einmal im Ton nicht immer ganz sachlich sein wird, sollten wir uns da zurückhalten und an diese gute Tradition anknüpfen, sich da nicht zu Wort zu melden. Aber Infoveranstaltung ist was anderes als eine Bürgerversammlung. Den Punkt habe ich jetzt nochmal machen müssen. Schön. Und ich hoffe, dass man es bei den künftigen Formaten schon schafft, dass man ausreichend Zeit einplant und das schon bei der Ortsfindung und bei der Terminsuche berücksichtigt, dass man da nicht sehr, sehr knapp gedeckelt ist, wenn man weiß, es ist ein hoher Diskussionsbedarf mit der ersten Info, den Abend gleich beginnt, gleich um 19:30 ist Verschluss.
Gut, also das Saalmanagement da bei der Infoveranstaltung kann ich nicht beurteilen und finde jetzt auch ein bisschen müßig, aber wir sind ja übereingekommen, dass der gut ist, weil jetzt haben wir ja viel Zeit, uns darüber zu unterhalten, hätten wir jetzt eine Lösung auf dem Tisch, die uns diese Zeit einräumt. Da hoffe ich dann schon auf Zustimmung. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer merken schon, es wird ein heißer Sommer, nicht bloß in der Stadt Passau, sondern glaube ich auch in diesem Podcast, wo jetzt einfach die Debatten schon ein bisschen hochkochen, weil, und das ist jetzt glaube ich schon auch rausgekommen im Gespräch, natürlich sind wir beide, glaube ich, das kann man uns schon, unsere Wehrheften in allererster Linie um unsere Stadt und um die Bürgerinnen und Bürger bemüht, aber natürlich spielen auch politische Prozesse irgendwann in einem Stadtrat eine Rolle und wenn eine Wahl näher kommt, dann wird es meistens nicht leicht und da, glaube ich, gibt es in der Gestaltungsmehrheit und in der Opposition Reflexe, die man dann aushalten muss und ich glaube, der Matti und ich sind wir da durchaus willens, das auch hier in diesem Format zum Schaffen. Gleichwohl, glaube ich, ist schon eine Leistung oder ein interessanter Punkt, wenn man dann eben auch merkt, woran das dann ab und zu ein bisschen hakt und kriselt. Aber das ist, finde ich, um jetzt ein versöhnliches Ende zu finden, ist der Versuch, du merkst man es eher, das Erfreuliche ist, dass es ja dann meistens um so Stilfragen geht oder darum, wie dann Prozesse abgelaufen sind und wie kommuniziert wird und welcher Informationskanal wann bemüht worden ist und wer welchen Antrag stellt und so weiter. Das Erfreuliche in der Kommunalpolitik und das ist ja das, was ich in der Arbeit im Stadtrat schon feststelle, bei der Zielsetzung und bei den Ergebnissen sind wir dann oft ja gar nicht weit auseinander und das haben wir ja halt auch festgestellt. Wir sind ja beide dafür, dass Stadt sich an die Kosten vom ÖPNV beteiligen muss. Wir sind ja beide dafür, dass man den 5-Euro-Steg erhält. Wir sind beide dafür, dass man sich über so Themen wie Videoüberwachung, die kritisch sind, wirklich gut Gedanken macht, bevor man sowas umsetzt und da Abwägung trifft. Und das macht es ein bisschen aus und da darf man dann eh in der Sache streiten und muss ja nicht immer gleich abstimmen, aber das versucht man eben zu leisten und versucht man dann nicht zuletzt auch in diesem Podcast aufzubereiten.
Ja, und eine Frage brennt mir jetzt aber schon unter den Nägeln, weil jetzt waren wir schon so ein bisschen in dem anbrechenden Wahlkampf drinnen. Wir haben es ja früher auch schon ein bisschen diskutiert. Personell, wie schaut es denn aus? Bei der CSU ist der Kandidat ja schon nominiert worden. Ihr habt es bei der SPD eine Fraktion gehabt und habt vor, dass vor der Sommerpause nur die Würfel fallen. Wann ist denn weißer Rauch absehbar? Und das ist schon eine Frage, die auch wirklich oft gefragt wird. Ich meine, ihr stellt den Amtsinhaber, der das schon seit 2008 macht, da war ich noch im Grundschulalter. Und die Leute fragen natürlich jetzt schon immer und schau, mehr.
Was aus dir geworden ist.
Ja, ich frage schon immer mehr, was ist denn jetzt? Macht das nur mehr oder macht das nicht? Oder macht es der Roter? Kannst du da nur mehr aus dem Nähkästchen ein bisschen was plaudern? Wann denn so die ersten Personalentscheidungen in eurer Partei fallen? Vor allem, was das Oberbürgermeisteramt angeht, aber vielleicht auch, wann eine Liste aufgestellt wird, wie da der Zeitplan ist? Oder ist das alles nur intern und wir werden es erst erfahren, wenn die Wahl stattgefunden hat und dann der weiße Rauch aufsteigt?
Nein, mache ich natürlich gerne. Also haben wir uns also überlegt, dass ich die Nachricht des SPD-OB-Kandidaten jetzt in diesem Podcast natürlich kommuniziere. Das hat unsere Hörerzahlen wahrscheinlich sehr, sehr gut, die aber so schon ganz ordentlich sind. Aber natürlich berichtet er jetzt nichts aus dem Nähkästchen. Also die SPD nimmt sich die Zeit für die Entscheidung. Du hast das skizziert, vor der Sommerpause wird die OB-Frage geklärt werden. Und die Liste, das ist normal, wird dann eher ein bisschen später nochmal auf einer eigenen Versammlung dann gekürt. Und ich meine, ja gut, die Listenfragen, das ist dann für einen als Individuum immer entscheidend, wo wird man den platziert und so weiter. Aber wer ungefähr für die SPD auf der Stadtratsliste ins Rennen geht, ist ja, glaube ich, einigermaßen erwartbar. Oder zumindest die meisten Namen werden da schon gewisse Bekanntheit genießen, sodass das jetzt, glaube ich, keinen großen Aufschreiben macht. Und meine, die andere Entscheidung, ich meine, es ist ja eine große Situation, die wir da haben und ein großes Privileg eigentlich, dass wir einen Oberbürgermeister und einen zweiten Bürgermeister stellen, dass beide, so wie ich das wahrnehme, einen sehr, sehr guten Ruf genießen und in meinen Augen auch sehr, sehr gute Arbeit machen und dass man da diese Entscheidung jetzt halt verlässlich und seriös treffen wird, da bin ich ganz, ganz ohne ganz, ganz sorgenlos. Und ich meine, erfreulich ist ja, weil mir geht das auch so, wahrscheinlich vielleicht sogar fast noch mehr wie dir, dass da wirklich ganz, ganz viele Leute noch fragen, was ist denn jetzt oder wer macht es denn jetzt? Halt? Und das ist, glaube ich, jetzt als politischer Akteur in der Stadt nicht schlecht, wenn da das Interesse so groß ist. Also kriege jetzt die Debatten bei anderen Parteien nicht ganz so lautstark mit, wobei mir auch schon der eine oder andere angeschmerzt hat, wie es denn bei euch so ausschaut, ob da auch irgendwann einmal, um auch diese Konklave-Metapher zu wählen, ich meine, das hat zurzeit ja gar nicht so schlecht zeitgeistig, gibt es denn bei den Grünen, stellt es einen auf, oder wie macht es das?
Da muss ich doch glatt schmunzeln wieder mal. Bei uns ist es vom Zeitplan her ähnlich, vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass es kein Hinterzimmer oder Vorauswahl irgendwie gibt, dass im Prinzip schon vor dem Tag, an dem gewählt wird, man sich das untereinander auskattelt hat, die Namen, die da im Rennen sind, sondern dass es wirklich basisdemokratisch von den Mitgliedern entschlossen wird, beschlossen wird.
Da gehe ich ganz kurz rein. Also ich schätze die Grünen und den basisdemokratischen Charakter sehr stark, aber den Gaul lasse ich mir nicht aufbinden, dass der OB-Kandidat oder die OB-Kandidatin der Grünen dann spontan da ermittelt wird und sich da vorher kein Mensch darüber Gedanken macht, ist, glaube ich, doch ein bisschen illusorisch.
Naja, spontan nicht, aber wenn ich mir jetzt bei euch in die personelle Situation reinversetze, dann glaube ich, findet da schon das ein oder andere Abendessen oder Kaltgetränk statt, das der amtierende Oberbürgermeister mit seinem ersten Stellvertreter führt, wo dann drüber geredet wird, machst das du oder machst das ich. Und ich denke mal, an den beiden Akteuren hängt es in erster Linie, dass einer vielleicht im Vorfeld schon sagt, also dass da Stichwahl gibt und eine Kampfabstimmung kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, parteiintern bei der SPD. Am Wahltag gibt es dann hoffentlich schon eine Stichwahl.
Natürlich auch nicht.
Ich höre jetzt aus deiner diplomatischen aus deinem diplomatischen Ton schon raus, dass die beiden sich ja wirklich noch nicht entschieden haben und auch ihr intern noch nicht wisst, der eine zieht zurück, der andere macht, sondern beide sind aus eurer Sicht qualifiziert geeignet, hätten Lust, das zu übernehmen, aber wer es machen wird und wer es machen will, das entscheidet sich wirklich jetzt erst nur kurz vorm Sommer. Oder ist es so, dass ihr intern eigentlich schon einen Namen wisst, der feststeht, aber euch halt darauf geeinigt habt, sie wird erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert?
Darüber treffe ich jetzt natürlich keine Aussage.
Na schau, er bleibt diplomatisch.
Selbstverständlich, also man... Das einzige Szenario, was du richtig umrissen hast, also es wird keine Kampfabstimmung der SPD geben, weil das schätze ich schon sehr in meiner Partei, in Passau, dass wir wirklich so sehr, sehr einig sind und wir ja alle miteinander, die Fraktion, aber auch die ganze Partei, sehr, sehr überzeugt von den individuellen Fähigkeiten der möglichen Kandidaten sind. Deswegen bin ich da ganz, ganz ohne Sorge und sehe dem eigentlich sehr euphorisch entgegen, weil ich da und dort extrem siegessicher in die Wahlauseinandersetzung eingehe, aber dass es natürlich einen eingeschränkten Personalkreis gibt, der dafür in Frage kommt, ist auch. Und wenn es dann auch heiße News dann haben möchte, also ich kandidiere nicht als Oberbürgermeister für meine Fraktion und für meine Partei, also einen kannst du schon mal ausschließen, aber es wird sich schon eher um die anderen zwei dran, da hast du schon recht.
Und ich meine, du hast ja zu beiden ein gutes Verhältnis und würdest wahrscheinlich für beide gern in den Wahlkampf ziehen. Aber ich höre jetzt schon zwischen die Zeilen so ein bisschen raus, dass man sich intern eigentlich schon drüber im Klaren ist, auf wen es rausläuft und halt nur noch nichts nach außen gibt. Mir da jetzt ein Nicken schon reicher, dann kriegt unsere Hörerschaft gar nichts mit, aber ich darf es natürlich weitergeben.
Da hörst du mehr raus, als ich gesagt habe und von dem her müssen wir es wohl damit auch belassen. Bei dir hast du es ja nicht einmal auf zwei Kandidaten einschränken
können. Ich sage gar nicht mehr, als dass das basisdemokratisch die Mitglieder entschließen, weil es einfach in deren Hoheit liegt und der Schmarrn war da vorher schon irgendwas auszuplaudern, wenn es noch gar nichts auszuplaudern gibt. Ja. Es wird gewählt, es wird aufgestellt und das machen die Mitglieder. Ich weiß nicht, ob es bei einer Delegiertenversammlung ist, aber ich schätze mal, dass da eben vor allem an den beiden Namen liegt, die eben im Rennen sind, Dupper und Roter, und sich die beiden im Vorfeld ausmachen, wer kandidiert, und der kandidiert, wird dann mit 100% gewählt und verliert dann in der Stichwahl.
Ja, weiß ich mal nicht, was du da von der Stichwahl fabulierst. Also man merkt so nach einer Stunde 15, glaube ich, birgt er schon langsam ab. Deswegen müssen wir jetzt das abmoderieren. Nein, also hab's schon gesagt, wir sind da ganz, ganz zuversichtlich.
Zu der Stunde 15 müssen wir aber der Transparenz halber dazu sagen, dass wir heute ein kleines Päuschen drinnen gehabt haben. Ich glaube, das ist aus deiner Stoppuhr nämlich nicht berücksichtigt, oder? Hast du draufgedruckt?
Ja, kurz, aber ein bisschen, ich drücke ja später auf Start und deswegen habe ich die Pause nicht ganz so groß gemacht, also so ungefähr wird es stimmen, aber wir werden wieder eine Rekordfolge gehabt haben.
Und der Grund für das Päuschen war, dass unser Aufnahmegerät angezeigt hat, dass die Batterie sich in einem kritischen Zustand befindet und ein System-Shutdown unmittelbar bevorsteht. Da sind wir beide ein bisschen nervös geworden, haben dann aber festgestellt, nachdem wir kurz auf den Pausenknopf gedrückt haben, dass wir einfach nur einen Stecker in die Steckdosen hineinstecken und zack, hat die Aufnahme wieder funktioniert. Aber war natürlich interessant, ob das irgendwem aufgefallen ist, wann dieser Schnitt drinnen war und ob wir da beide ein bisschen flatterig geworden sind zwischendurch mal, und an der Stelle natürlich auch noch einen herzlichen Dank an unseren Produktionspartner, das Team vom Bürgerblick, die heute das erste Mal quasi eine Folge so richtig zusammenschneiden müssen, weil wir da eben wegen Problemen bei der Stromversorgung mal kurz den Pauseknopf gedrückt haben.
Genau. Und im Zuge dieses Schnitts da der Kleine ist das erste Das Stadtgespräch Gewinnspiel ausrufen. Also wer als erster auf Instagram, Matti, mir oder unserer gemeinsamen Podcast-Seiten den Zeitpunkt benennt, wann der Schnitt war, da der Orgasmus im Welcome in der Schustergasse als Preisgeld ausrufen, da freue ich mich auf Zuschriften auf jeden Fall.
bin gespannt, wie viele kommen und auch wie viele unserer Hörerinnen und Hörer. Du hast ja kürzlich mal so ein Erlebnis gehabt, wo du unbekannterweise auf jemanden getroffen hast und dann da noch ein lustiges Gespräch, glaube ich, gehabt hast, wann man denn bei den eingangs erwähnten Terminen vielleicht oder auch zu irgendeiner anderen Gelegenheit Gesichter, die uns noch nicht bekannt sind, treffen, die sich dann aber erkennen geben als Hörerinnen und Hörer. Da freuen wir uns natürlich drüber.
Genau, also ganz kurz noch zwei Anekdoten. Also das eine war eben wirklich, dass mir Unbekannter in einer Bar in Passau angeschmerzt hat. Hey, du bist du der vom Podcast? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gefragt, der Gräne oder der Rauri? Habe ich gesagt, der Rauri. Dann hat er gesagt, ja, der ist eh besser. Also hoffe, dass das die Mehrheitsmeinung unter die Hörerinnen und Hörer ist. Aber war schon anderes gehört. Also von dem her mal gucken, schauen wir mal. Aber das ist auf alle Fälle schon nicht schlecht. Und die zweite humorvolle Anekdote, die ich gerne noch mitteilen wollte, wie wir halt beieinander gesessen sind zum Vorgespräch, hat der Matti gesagt, meine 20-Minuten-Folge war einmal nicht schlecht. Das Ziel haben wir dann halt offensichtlich nicht ganz erfüllt. Aber in meines Herzens gibt vieles zu besprechen in unserer schönen Stadt. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr immer fleißig zuhört. Da haben wir uns nach wie vor gefreut, wenn ihr uns folgt, liked, teilt. Auch das wäre gern gesehen. Bewertet auf Spotify. Genau, und natürlich, der Matti betont das immer sehr gut und lautstark, dass wir uns eben auch drüber gefreut finden und schreibt, was euch so umtreibt und über was wir denn im Stadtgespräch noch weiter reden sollen.
Und all jenen, die sich diese kurze Folge wünschen, rufe ich zu. Ich werde mir auch mit Nachdruck dafür einsetzen, dass wir wirklich mal so eine Turbo-Folge hinbekommen. Nichtsdestotrotz
dann ist nicht so viel dagegen reden.
Naja, aber nichtsdestotrotz ist der Dank umso größer an alle, die sich auch die Folgen, die fast eine Stunde oder teilweise sogar länger dauert haben, bis zum Ende Zeit nehmen, zuzuhören. Vielen Dank an der Stelle und bis zum nächsten Mal.
Mach's es gut, ciao.